Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien, das bin ich, der liebe Justin Hombach, und mit dabei ist wieder der
Fabian Ratzak. Servus alle Zuhörer und servus Justin.
Servus Fabian, und auch wieder mit dabei ist der
Robin, hi.
Hey Robin. Hallo Robin, ja. Hallo an all unsere Zuhörer und ZuhörerInnen da draußen. Willkommen zu einer weiteren Episode. So, wir haben ja einen Discord-Kanal. Um da schon mal vorneweg ein bisschen Werbung für zu machen. Dieser Discord-Kanal ist quasi wie ein Forum, in dem sich in dem man sich versammeln kann und man über aktuelle Gitarrenthemen sprechen kann. Man kann aber auch ein bisschen zeigen, was man gerade so übt, was man so macht. Wir haben auch Challenges einmal im Monat dort für euch vorbereitet. Interaktiv geht's da umher. Man kann auch ein bisschen die Podcast-Folgen mitbestimmen und man kann vor allem auch Ideen für Podcaste oder für Podcast-Folgen vorschlagen. Und der gute Ander Gast ist sein Name, hat mal eine Idee reingebracht, die wir heute ganz gerne aufnehmen würden oder worüber wir heute ganz gerne reden wollen würden. Zwar, ich lese einfach mal vor, was er geschrieben hat. Dazu muss ich nur das Richtige öffnen. Gib mir dazu kurz, ich muss selber mal kurz auf den Podcast, auf den Discord gehen. Wir haben Ideen und Vorschläge und hier Ander Gast. Genau. Vorschlag für eine Episode. Musiker zwischen Kunst und Handwerk. Man wollte kreativer Künstler sein und stellt am Ende fest, dass 99% der Arbeit pures Handwerk ist. Oder man merkt im Laufe der Zeit, dass Songs schreiben und so weiter einem überhaupt nicht liegt und man mit dem handwerklichen Teil viel zufriedener ist. Da ließe sich vielleicht auch diskutieren, wie viel Kunst und Kreativität im Handwerk und umgekehrt steckt oder wo die Grenze eurer Meinung nach verläuft. Also es geht letzten Endes um diese Frage, hey, wie gehen wir eigentlich damit um? Auch so ein bisschen, wir haben wahrscheinlich alle das Instrument in die Hand genommen und gestartet mit dem Gefühl, boah, es wäre geil mal Rockstar zu sein. Es wäre geil mal auf den großen Bühnen zu stehen und zusammen mit unseren Stars zu spielen. Aber letzten Endes sitzen wir dann da und betreiben einen deutschsprachigen Podcast. Ne, das ist ja schon fast Rockstar genug. So. Aber wie geht man so ein bisschen damit um oder wie findet man auch eben diesen Kompromiss aus eben diesen zwei Welten, die irgendwann clashen, kollidieren? Robin hat vorhin im Vorgespräch kurz gesagt, man ist erwachsen geworden. Darüber kann man dann ja reden, weil ich glaube, so dieses Gefühl, das glaube ich, kennt ein jeder von uns auch, wenn man nicht als Musiker zum Beruf gemacht hat, sondern letzten Endes sich auch für einen normalen Beruf entschieden hat. Aber ich glaube, jeder von uns kennt dieses Gefühl, was er mal hatte als Teenager, diesen Traum mal Rockstar zu sein, aber dann irgendwann die Realität holt einen ein. Fabian, wie war das denn bei dir? Warst du jemand, der, ich sag mal, als Teenager oder als du die Gitarre das erste Mal in die Hand genommen hast und eine Liebe zu diesem Instrument entwickelt hast, warst du schon jemand, der davon geträumt hat, mal Rockstar zu werden?
Ja, aber hundertprozentig. Ich glaube, wie gesagt, da ist jeder von befangen. Ich weiß noch damals, als ich so die ersten Sachen gehört habe, mich wirklich für Musik interessiert habe und dann Guns N' Roses entdeckt habe und mir ständig eine ganz lustige Geschichte eigentlich. Ich hatte dann früher, habe ich wahrscheinlich auch schon mal erzählt, also meine Schwester hatte früher auf dem Dachboden so eine alte Ibanez und da waren aber keine Saiten dran. Und dann habe ich von meiner Mutter Nähgarn genommen und habe mir die so da drum gesponnen, als wenn da so Saiten wären. Und da habe ich aber noch keine Gitarre gespielt, da habe ich mich erstmal nur für Musik interessiert. Und dann habe ich mich draußen an die Straße gestellt, habe so damals diese Strandboxen, kennt ihr noch vom Walkman, so angeschlossen und habe dann zu Guns N' Roses gespielt. Also nicht wirklich gespielt, aber Playback, und da war ich neun oder zehn, keine Ahnung, da habe ich noch nicht so wirklich den Bezug gehabt. Aber ich hatte halt Bock da drauf und habe dann halt so Show gemacht und die Leute sind vorbeigefahren. Mein Vater hat gesagt, oh Gott, deswegen geh mal rein, das ist ja lächerlich. Also aus Spaß natürlich, ich war ja noch klein. Aber die Leute fanden es irgendwie witzig, ne? Und ich fand es auch irgendwie gut und habe mir immer gedacht, irgendwann stehe ich auf der Bühne und werde Rockstar. Das war so mein...
Geil! Nee, die Story kannte ich tatsächlich nicht. Ich glaube, so hast du die hier in dem Podcast noch nicht erzählt.
Okay. Witzig.
Aber das ist, wie lustig ist das? Weil ich habe ungefähr eine ähnliche Erfahrung. Echt? Auch. Ja. Ich habe auch schon früh, als ich mit Musik in Kontakt kam, wollte ich immer irgendwie auch auf die Bühne oder vor Leuten was mich zeigen und mich präsentieren. Auch damals habe ich mit meinem besten Freund irgendwie, als wir 7 waren, eine Band gegründet, obwohl keiner von uns ein Instrument spielen konnte. Aber obwohl wir konnten ein bisschen Klavier spielen. The X-Band hieß die damals, das weiß ich noch. Ja, was ich Racer gemacht habe, ist, wir hatten so ein auch wie so ein Walkman quasi, aber da war so ein Mikrofon dran und da konnte man auch dann die Boxen als Lautsprecher benutzen quasi. Und du konntest dann so karaoke-mäßig zu der Musik, die in der Kassette lief, quasi dazu singen. So. Und ich habe mich hier in mein Fenster gestellt von meinem Kinderzimmer, hab das aufgerissen und hab da dann diese Box da dran gestellt und hab ultra laut gesungen und irgendwie dazu gedanced und so, dass das die ganze Nachbarschaft gehört hat. Und ich kann mich noch erinnern, wie, weil ich wohne ja hier, oder mein Elternhaus hier, wo ich ja auch in der Nähe noch wohne, das ist hier direkt an so einem steilen Berg. Einer der steilsten Straßen in ganz Deutschland, muss man dazu sagen. Und da weiß ich noch, wie dann irgendwie in meiner Erinnerung, da ist da jemand hochgelaufen. Ich habe aus meinem Kinderzimmer quasi diesen Berg beschallert. Und irgendein Typ, der da gerade hochläuft, ruft nur zu mir, jetzt halt er mal die Fresse, verdammt! Und rastet so richtig aus. Ja. Halt dein Maul! Ja, das weiß ich noch. Da muss ich auch so 8 oder so gewesen sein, 9. Aber ja, irgendwie war ja auch da schon das Verlangen da, sich zu zeigen. Robin, wie war denn das bei dir früher?
Ich bin ja anders eingestiegen. Ne, also ich hatte musikalische Früherziehung, wo ich irgendwelche Noten gemalt habe. Dann kam die Weigerung mit der Trompete, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Das wollte ich nicht, ich wollte immer Gitarre lernen, weil mein Vater Gitarre gespielt hat. Das war eigentlich erstmal so der erste Grund. Und als es dann Richtung Pfadfinder ging, gab es sehr viele Leute, die halt Schrammelgitarre gespielt haben und dann wollte ich das halt auch. Und damit fing das ja bei mir an. Und später dann als Teenager, als ich dann mit der E-Gitarre unterwegs war, da kam schon so mal der Gedanke, so eine Band haben und jetzt nicht unbedingt reich oder so, aber so spielen halt einfach und was draus zu machen, ne? Bis zu dem Zeitpunkt, wo dann irgendwann auch die Frage kam, was machst du überhaupt in deinem Leben für einen Job, ne? Das wären ja so zwei Sachen bei mir gewesen, hatte ich ja schon mal erzählt. Entweder du machst irgendwas mit Musik oder machst halt das Computerthema, was für mich ja auch ein Hobby war. Was macht das Ding denn? Meine Alexa hat zugeschlagen. Naja, auf jeden Fall dieses Computerthema, wo ich mich ja dann für entschieden habe, weil es für mich realistischer war. Ich war ja immer auf Sicherheit. Aber natürlich, irgendwie, ich habe das Gefühl, eigentlich jeder, der Musik macht, möchte es ja auch mal irgendwelchen Leuten zeigen.
Na? Ist ein interessanter Punkt, ja.
Also, weil man möchte ja auch mal ein bisschen für das, was man so macht, gebauchpinselt werden, so ein bisschen, oder?
Ja, das ist ja das typische Belohnungsprinzip, das steckt ja in den Menschen drin. Man möchte ja Anerkennung, man möchte in einer Gruppierung sein. Und
natürlich. Also, genau das war, als ich hier in Bonn mal mit einem Bekannten von mir oder Kumpel von mir eine Band gestartet habe. Der Fall, wo ich einfach sehr zurückhaltend war, was das angeht und einfach gesagt habe, ich will einfach nur Musik machen. Das mit der Bühne ist mir nicht wichtig. Und da hat er genau das gesagt, ne? Eigentlich möchte doch jeder Musiker auch mal auf der Bühne stehen und sich so zeigen.
Dem kann ich widersprechen.
Was er kann, ne? Ja.
Dem kann ich widersprechen. Ich glaube das nicht, dass jeder Musiker das möchte. Ich habe nämlich durchaus die Erfahrung gemacht, von Leuten kennengelernt, die ihr Leben lang Musik gemacht hatten und auch die Chance dazu gehabt hätten, das beruflich zu machen oder sich mehr zu zeigen, aber immer dagegen entschieden haben. Ein Beispiel ist ein guter Freund von mir, der mittlerweile gar nicht mal so weit weg von mir wohnt, aber der war früher als Kind, der ist sehr musikalisch aufgewachsen, weil sein Vater war Trompetenlehrer, seine Mutter war Gesangs- und Klavierlehrerin. Also beide Eltern Berufsmusiker. Sein Bruder hat sehr, sehr früh angefangen, Instrument zu lernen zu müssen. Also es war dort viel Zwang auch dahinter. Er hat auch viele Instrumente, gerade vor allem Saxophon und Klavier sehr, sehr früh lernen müssen. War auch schon sehr früh sehr gut. Aber das war wirklich so ein Bestandteil im Alltag. Von dann und dann wird das Instrument geübt. Da wird nicht Gameboy gespielt, da wird nicht rausgegangen, sondern es wird das Instrument geübt. Und der hätte easy eine Karriere als Musiker machen können, weil er war ein grandioser Musiker. Ich hatte immer so viel Hochachtung und Respekt vor ihm, war immer so geflasht von seinen Skills. Der konnte schon so jung, so früh Giant Steps improvisieren mit so einer Leichtigkeit, weil ihm das so gezwungen worden ist. Und er findet auch Musik geil, aber er hat immer gesagt, nee, groß vor Leuten spielen brauche ich nicht. Und hat sich letzten Endes dafür entschieden, einen Job als Elektroniker anzugehen. und arbeitet jetzt quasi als Elektroniker und ist damit super happy. Und ich kenne auch, habe auch Schüler durchaus, die sagen, ja, sie lernen das Instrument, weil sie es geil finden, die Technik zu erlernen, aber irgendwie damit auf die Bühne gehen zu wollen und sich zu zeigen, würde denen nie in den Sinn kommen. Also es gibt auch, ich weiß nicht, ob du das pauschal einfach zu jedem Menschen sagen kannst, dass jeder Mensch, der ein Instrument lernt, auf die Bühne kommt. Da gibt's auch Ausnahmen, die könnten eventuell eine Regel bestätigen, dass die meisten Menschen schon auch auf die Bühne wollen, so. Aber es gibt eben auch die Menschen, die wirklich sagen, okay, ey, das Musik, das mache ich für mich. Das muss keiner hören, das muss ich keinem zeigen, das ist auch vollkommen in Ordnung. So.
Ja. Gibt ja auch genauso so Leute, die einfach Musik produzieren, veröffentlichen, aber halt nicht auf die Bühne wollen. Die einfach nur ihr künstlerisches Dasein zeigen möchten. Also nicht im Sinne von zeigen auf der Bühne, sondern einfach auf Platten. Ich möchte mich, wie wir letztens mit Markus noch gesprochen haben, Markus Demel, der dann auch gesagt hat, ja, ich produziere und mache super gerne, nehme super gerne auf. Ich muss jetzt nicht ständig auf der Bühne stehen. Ne?
Ja.
Ja, ja, genau darauf wollte ich halt hinaus, ne? Also mit dieser Aussage, weil ich mich ja, also ich bin nach wie vor relativ zurückhaltend und es ist jetzt nicht 100% für mich wichtig, dass ich zum Beispiel eine Band habe und Auftritte habe. Das ist, ich sag mal, erstmal zweitrangig. In erster Position ist bei mir persönlich halt wirklich das Üben und einfach für mich Spaß damit zu haben, mit dem Instrument so. In meinen vier Wänden, ne? Also deswegen komme ich ja auch aktuell aus meinem Wohnzimmer quasi nicht heraus, ne? Da müsste ich mich ein bisschen in den Arsch treten, um das zu machen. Und das ist genau der Punkt. In den Arsch treten kann ich mich aber dann eher für so technische Übungen, weil sie mir einfach Spaß machen. Und da kann ich mich stundenlang mit beschäftigen, wie man Speedpicking macht. Ne? Das macht mir einfach Spaß. Ne? Da hole ich so ein bisschen Energie auch raus und Entspannung.
Ja. Da entgehst du auf alle Fälle, glaube ich, einer Sinneskrise, die Fabian und ich bestimmt schon mal irgendwie gehabt hatten. Deswegen, Fabian, gab es da für dich mal eben auch diesen Moment, wo du gesagt hast, oha, ich wollte eigentlich immer mal Rockstar werden, aber irgendwie bin ich gerade unzufrieden damit? Oder warst du schon immer so eher der Typ, der sagt, hey, eigentlich ist es geil, dass ich den ganzen Tag Gitarre spielen kann. Ich habe meine Band, ich habe meine Auftritte. Ja, ich tue jetzt keine Stadien befüllen, aber ich kann davon leben und kann das machen. Gab es da bei dir mal so eine Form von Sinneskrise oder warst du immer schon sehr zufrieden mit dem, wo du gerade standest als Musiker?
Naja, ich glaube, wenn man das mal so allgemein sehen darf, ich glaube, egal in welcher Position man ist, wenn man jetzt der Rockstar ist, dann wirst du dich darauf zurückbesinnen. Ach, wie war das schön, damals alleine. Schön im Proberaum oder im Studio Musik zu machen, ohne gestört zu werden. Und umgekehrt genauso. Ich glaube, also meinem Herz schlägt auf jeden Fall beides. Ich wollte als Kind immer oder als Teenie auf jeden Fall auf die großen Bühnen und Rockstar werden, natürlich wie jeder andere auch. Und das ist immer geblieben. Und im Laufe der Jahre wird man natürlich auch ein bisschen realistischer, ne? Ich sag mal spätestens so Mitte, Ende 20, so lange hat es tatsächlich gedauert, aber immer noch dieser Traum, ey, irgendwann kommt der große Durchbruch, ne? Und dann beobachtet man natürlich auch die Musikindustrie und weiß, okay, ein guter Durchbruch ist heutzutage super, super schwer, ne? Und da muss man natürlich auch die Musik machen, die man eigentlich gar nicht machen will vielleicht. Das ist ja nochmal der nächste Step. Und bei mir war das dann tatsächlich auch so, die Zeit, als ich zur Bundeswehr gegangen bin, war so ein kleiner Wendepunkt, weil man da ja auch, es ist, war für mich wie so ein anderes Leben, so ein bisschen, auch wenn es nur 9 Monate waren, die haben mich ziemlich geprägt auch. Da habe ich fast gar keine Gitarre gespielt zu der Zeit. Da habe ich Techno gehört und war auf irgendwelchen Partys. So ein kompletter, ja, das war so ein kompletter, ich weiß nicht, das war vielleicht einfach so eine Findungsphase von mir auch im Nachhinein, wie so eine Art Midlife-Crisis, eine verfrühte, um zu sehen, was will ich jetzt eigentlich wirklich? Und dann natürlich hat sich die Gitarre wieder durchgesetzt, zum Glück auch, ne? Aber ich glaube, genau, letztendlich, also ich bin, ehrlich gesagt, bin ich mega happy mit dem, was ich tue. Und alles andere, was live passiert, liebe ich, ist Luxus, aber ich strebe jetzt nicht danach, jedes Wochenende zu spielen. Weil man wird ja auch ein bisschen älter, es ist auch anstrengend, das ganze Reisen hin und her. Ich meine, Justin, das kennst du auch, ne?
Also ich sag mal, wenn du jetzt nicht einen gewissen Produktionsstandard eben hast, dann kann das durchaus sehr anstrengend sein. Gerade so diese Weekender finde ich immer mit am anstrengendsten, dass wenn du am Wochenende nur die Auftritte hast und die Zeit am Wochenende dich nicht nutzen kannst, um dich zu entspannen, sondern da halt dann voll im Auftritt involviert bist. Und das ist halt einfach auch Arbeit und Energie. Und das fand ich auch immer ganz interessant, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, zu sehen, okay, für mich ist das definitiv mehr Arbeit, als jetzt für jemanden, für den das Eskapismus ist, weil es halt eben nicht sein Hauptjob ist. Weil wenn du halt eben unter der Woche, ich sag mal, was anderes machst, dann hast du am Wochenende, hast du deinen Auftritt, dann ist das für dich halt mehr eine Form von Entfliehen aus der Realität als für mich, weil das für mich halt einfach Teil meines Jobs ist quasi. Deswegen ist das auch nochmal ganz interessant zu sehen, wie da Energie, ich sag mal, anders geschöpft und genutzt wird. Was du aber gerade gesagt hast, fand ich ganz, ganz spannend, diese Geschichte mit dem Durchbruch, weil man hofft ja dann doch irgendwo, vielleicht kommt noch der große Durchbruch oder vielleicht kommt noch der große Erfolg. Aber ich habe für mich jetzt zum Beispiel auch mittlerweile gemerkt, der eventuell, ich glaube, wenn andere Leute auf meine Karriere drauf gucken, vielleicht schon manche Leute sagen würden, ja, ein gewisser Durchbruch war ja da oder ist ja da. Weil ich glaube, wenn man das mal acknowledgt, dann ist ja schon auch der Kontakt zu gewissen hochrangigen Musikern da und der Respekt ist auch da und auch die Follower sind da. Das heißt, ich habe für mich auch so ein bisschen gemerkt, naja, Durchbruch kann ja auch anders stattfinden. Das war ein ganz wichtiger Punkt für mich, dass ich mal für mich irgendwann gemerkt habe, naja, mir geht's nicht darum, der große Rockstar zu sein. Dass ich mal so ein bisschen analysiert habe, was eigentlich das Wichtige das wichtige Gefühl, was ich rausnehme aus diesem, ich möchte auf der Bühne stehen, und habe für mich irgendwann realisiert, naja, für mich ist es wichtiger, Leute zu inspirieren. Das war immer mehr das, was mich angetrieben hatte, als der krass große Rockstar zu sein. Das war natürlich damals als Teenager das Sinnbild für Inspiration so ein bisschen. Aber ich habe später dann vor allem durch YouTube halt gemerkt, ey, das geht ja auch anders. Und dann, wo ich selber später auch irgendwann durch YouTube inspiriert war von einem Guthrie Govan, von einem Rick Graham, vom Martin, vom Tom Quayle, die jetzt alle, ich sag mal, keine Stadien füllen, die keine Rockstars per se so sind, wie man sich das vorstellt, aber dennoch genauso viele Menschen erreichen aufgrund von deren YouTube-Kanal und auch genauso viele Menschen inspirieren aufgrund von deren pädagogischen Leistungen, habe ich dann irgendwann Mitte 20 auch gemerkt, dass es für mich voll okay, wenn das in die Richtung geht, wo sie ja auch dann letztens hingegangen ist, und dass dort eine Form von Durchbruch auch irgendwie kommt, dass man halt merkt, ah, okay, geil, die Videos werden mehr und mehr geklickt, die Leute interessieren sich mehr und mehr für das, was man sagt, für das, was man macht. Man kriegt auch eine gewisse Form von Expertise und dann auch eine gewisse Form von Selbstbewusstsein damit rein, dass man auch weiß, was man da tut. Und weil es ist natürlich auch, wenn man sowas anfängt, glaubt mir, jeder steht da und denkt sich, ist das, was ich da gerade eigentlich labere, hat das Hand und Fuß, dass man dann irgendwann noch checkt, ja, okay, es hat Hand und Fuß und man hat eine gewisse Expertise und auch kriegt auch eine gewisse Form von Anerkennung dadurch, dass halt diese Fantasie oder dieses Gefühl von man wird gesehen halt nicht verloren geht. Das verbindet sich halt mit einem etwas anderem Handwerk, nämlich mit dem Fall mit dem Handwerk der Pädagogik quasi, und halt noch intensiver mit dem Handwerk des Gitarrenspielens. Weil das war bei mir definitiv als ich dann 16 war, definitiv ein Punkt. Mir war das egal, die Massen zu erreichen ab einem gewissen Punkt. Ich wollte halt krasser Gitarrist werden. Weswegen ich zum Beispiel, ich glaube, Robin und ich, wir hätten vor 20 Jahren, wir wären keine Freunde geworden. Weil wenn es etwas gibt, was ich damals gehasst hätte, dann waren das Schrammelgitarristen im Pfadfinderlager.
Ach, nein. Quatsch.
Doch, nee. Das habe ich gehasst. Ich war ja auch viel bei den Pfadfindern. Und ich fand, es gab nichts Schlimmeres, als wenn irgendein Typ in einem Lager die Akustikgitarre ausgepackt hat und dann Nothing Else Matters gespielt hat. Oder Wonderwall oder
Today
so.
Today is gonna be the day.
Oder die Ärzte oder keine Ahnung was. Oder auch dieses Liederbuch, was es dann damals gab. Da gibt's ja dieses grüne Büchlein mit Über den Wolken. Ai, ai, ai.
Ja, sowas gab's.
Kennt ihr noch die Mundorgel?
Ja. Ey. Ich hab die Leute gehasst. Weil ich mir gedacht habe, jeder feiert euch gerade für die drei Akkorde, die ihr spielt. Aber könnt ihr diese Akkorde auch Sweeper-Patchen? Nein. Und sobald ich die Gitarre in die Hand genommen habe und halt meine Sweeper-Patches gespielt hat auf einmal keiner mehr zugehört. Und ich dachte mir, ey, ihr könnt es gar nicht zu wertschätzen. Ihr Versager, ihr seid die Fehler.
Ja,
das war der Punkt, wo ich für mich halt gemerkt habe, nee, mir ist die Masse nicht wichtig. Mir ist es wichtiger, halt einfach ein guter Gitarrist zu werden und das irgendwie beizubringen. Und natürlich, hat man dann mit Bands und so schon auch gehofft, irgendwie einen gewissen Erfolg zu haben und so. Aber da werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen, weil das ist mit dem Thema Band auch nochmal deutlich schwieriger als alleine. Rein vom Zwischenmenschlichen, sage ich mal. Ja. Aber wie gesagt, der Durchbruch kann ja immer mal wieder kommen, eben auf einer anderen Ebene. Ich meine, Fabian, du hattest vor kurzem auch eine gewisse Form von kleinem Durchbruch und hattest ja kurz ein virales Video.
Ich wollte gerade sagen, dass so, noch nicht mal das, aber für mich sind manchmal so emotionale Dinge viel wichtiger, denn wenn ich so zurückdenke, ich erinnere mich im Keller, damals habe ich in Vivo Guitar das Buch gehabt, ne, und damit geübt und ich habe mir irgendwann mal vorgestellt, boah, den Typen will ich irgendwann mal kennenlernen. Zack, der Podcast war da, man hat ihn kennengelernt. Hey, das ist für andere ist das so belanglos, aber für mich so ist das so wichtig, das ist eine Kleinigkeit. Dann irgendwann mal hat Steve Lukather unter einem Video von mir geschrieben, nice, ich bin fast ausgeschlossen.
Echt jetzt? Das wusste ich gar nicht.
Man kann ihn jetzt mögen, man kann ihn jetzt mögen oder nicht, aber für mich war das auch so, okay, wow.
Geil.
Auch wieder so ein Ritterschlag. Ja. Nicht nur das auch was den Unterricht angeht, ich erinnere mich, als ich gerade angefangen habe, so ein Jahr zu spielen, habe ich einen Nachbarsjungen auch immer ein bisschen was beigebracht, was ich gerade gelernt habe, so Noten. Und ich habe mir gedacht, irgendwann habe ich auch mal Bock, das so professionell zu machen, so als Kind. Ich wollte das immer machen. Ich wollte irgendwie immer so selbstständig sowas machen. Und jetzt gebe ich Unterricht. Also das sind alles so kleine Dinge, die aber so viel wertvoller sind für mich, als jetzt irgendwie im Stadion zu spielen vor 80.000 Leuten. Das ist geil, ja. Keine Frage. Aber das ist halt was anderes.
Es ist vor allem, du wirst nochmal gesehen von den Leuten, von denen du gesehen werden möchtest. Das ist ja auch nochmal ganz viel. Ich habe das auch gemerkt, als ich diese Vorstellung, ich möchte Teenager, impliziert aber auch ganz viel, ich möchte eben von den Leuten gesehen werden, die ich feiere. Und wenn man dann merkt, krass, ich fülle jetzt keine Hallen mit 80.000 Leuten, aber ein Steve Lukather schreibt mir, ein Jordan Rudess nimmt Unterricht bei mir, Justin und Fabian nehmen dich in den Podcast auf, um mal so die Helden hier von jedem Einzelnen zu beschreiben.
Ja, genau.
Oder jetzt auch mit dem Podcast, mit wem wir hier regelmäßig auch Kontakt haben und zu tun haben, Markus, Martin und so weiter und so fort. Leute, auf die wir ja schon auch aufgeblickt haben. Das ist schon geil, auch dann irgendwann natürlich auch zu sehen. Cool. Und das sollte man sich auch immer mal wieder auch zurückholen, diesen Gedanken. Ich muss mir auch immer mal wieder sagen, ja, Justi, du stehst mit Leuten auf der Bühne und arbeitest mit Menschen zusammen, die früher deine Helden waren. So, oder mit denen bist du jetzt mit Leuten wie Christian Münzner befreundet, mit dem du mit 18 Jahren total abgefeiert hast, quasi. Weil das Ding ist halt nämlich, natürlich, je normaler das in deinem Alltag wird, desto mehr verliert das auch ein bisschen das Romantische, weil es halt ein Normal ist. Und du merkst, das sind ja auch ganz normale Menschen. Also genau dasselbe, wie wenn du jetzt anfangen würdest, dich mit Steve Lukather zu befreunden. Und dann würdest du merken, das ist ja ganz normal. Vielleicht würdest du sogar merken, der Typ geht mir langsam hart auf den Sack. So.
Ja, auch das.
So, der ist ja ganz seltsam. Er schreibt mir jeden Tag und er ruft mich jeden Tag an. So. Oder wie ich, als ich damals im Jordan meine erste Unterrichtseinheit im Jordan Rudess gegeben habe, mir gedacht habe, ey, wärst du nicht Jordan Rudess, würde ich jetzt hier mal meckern, dass du mal mehr aufpassen sollst, was ich hier mache. So, weil er total abgelenkt war die ganze Zeit.
Geil.
Ja, und das ist ja dann auch nochmal eine ganz andere Form von, okay, gesehen werden. Weil das ist nämlich die andere Sache. Ich kenne ja auch Leute, die halt wirklich große Hallen und große Stadien füllen, aber das sind oft auch Menschen, die sind in dem Moment austauschbar, weil die Leute, die in den Hallen und in den Stadien sind, sind halt eben nicht für diesen Gitarristen da. Und welcher Gitarrist dann da letzten Endes steht, ist eigentlich Wumpe. So. Und das ist natürlich auch, weiß auch nicht, ich bin dann auch lieber als Individuum werde ich dann auch eher lieber gesehen, sage ich mal. Vielleicht von weniger Menschen, aber ich werde halt als das gesehen, was ich bin, anstatt dass ich von ganz vielen Menschen, dass zwar ganz viele Menschen vor mir sind, aber ich von keinem gesehen werde, so gesehen, so gesagt, ja.
Ja, ist ja wie bei Konzerten, ne? Manchmal ist es wie geiler, in so einer kleinen Hütte zu spielen, wie dem Pitcher. Das ist jetzt nicht super klein, aber...
Ach, der Pitcher ist... Ich liebe den Pitcher, aber er ist fucking klein.
Ich liebe den auch. Er ist klein, ja. Genau, aber du hast trotzdem diesen Kontakt, du siehst die Menschen, du spürst diese Energie, die da ist. Und wenn du dann in so einem riesigen Club spielst, über 1.000, 3.000, 6.000, keine Ahnung, ist auch... Natürlich ist das geil, gar keine Frage. Aber es ist halt vollkommen anders, ne?
Ja, ganz absolut.
Anders. Na, ich glaube, als jemand, der ein Instrument spielt, sagen wir es mal so, das ist ja unsere Gemeinsamkeit quasi. man zieht anscheinend, so wie ich das jetzt ein bisschen raushöre, aus verschiedenen Dingen sich dann quasi die Energie heraus, die man dafür aufbringt, ne? Also die man braucht und auch dieses Positive. Und dann, ich glaube, das ist auch ein bisschen, was der andere Gast meinte, mit dieser, ja, das auf der einen Seite das Positive, auf der anderen Seite gibt es vielleicht etwas, was mich überhaupt nicht antreibt und ich bin quasi gezwungen, es zu lernen vielleicht sogar noch oder ich kriege einen Auftrag, das zu machen und so. Und das zieht dich dann halt schon wieder ein bisschen runter in dem Ganzen. Und so wie ich das jetzt bei euch gehört habe, ihr schöpft ja aus dem Vollen, was ihr macht, macht ihr anscheinend richtig,
also, sagen wir es mal so. Ein guter Punkt, den du angesprochen hast, weil ich glaube, das ist der Grad von Arbeit, die mich oder Fabian, sag ich mal, belasten, die uns runterziehen könnte von unserer Energie her, ist relativ niedrig. Jetzt aus meiner Warte rausgesprochen, vielleicht Fabian ist das bei dir noch ein bisschen anders, ich weiß nicht, aber ich habe relativ wenige Stunden im Tag, wo ich mir denke, boah, da habe ich gerade absolut keinen Bock drauf. Weil Same letzten here. Endes, dass ich meine, unser Brot und Butter, da hatten wir auch schon mal in einer Folge auch noch mal ganz intensiver drüber gesprochen, wo wir über den Alltag eines Musikers heutzutage auch so ein bisschen gesprochen haben, ist ja halt hauptsächlich auch das Content kreieren bei mir zum Beispiel. Und klar, wenn ich jetzt weiß, boah, das Video ist viel Editierarbeit und ich sitze dann halt wirklich nur eine Stunde hier und mach klicke auf der Tastatur und auf der Maus herum, Das ist so das, wo ich mir denke, boah, okay, das ist gerade nervig. So, aber das ist so das Einzige. Neben natürlich auch so Dinge wie Steuern und so, die auch nervig sind. Ey, ihr wisst gar nicht, was ich diese Woche. Habe ich euch das erzählt, was mir die Woche passiert ist?
Nee.
Ich bin jetzt
was ist denn passiert?
Ich weiß es gar nicht.
Gibt's wieder was.
Kannst du nicht erzählen? Nee, komm, dann lass lieber.
Doch, warte, eigentlich schon, aber wie mein Konto gefändet und gefroren worden ist?
Doch. Nein. Oh, fuck.
Okay, das hast du gemacht. Jemand nicht keine Steuern
nee, doch, ich hab, also ja, also nein, also ja, also es hat was mit Steuern zu tun, ja. Und ich hab halt irgendwie jetzt in den letzten Monaten, auch weil ich ja gesundheitlich so ein bisschen zu tun hatte oder so, hatte ich halt irgendwie einen Brief übersehen, dass halt noch eine Voranmeldung sein muss und dann wurde ich geschätzt und wurde ich viel zu viel geschätzt und dann ja, habe ich irgendwie das vergessen zu bezahlen und dann wird das Konto gefändet. Ich meine, ich hatte das, das war innerhalb von einem Tag erledigt, weil ich hatte das Geld. Ich hatte es halt nur nicht auf diesem Konto, aber dann musste ich halt erstmal im Finanzamt anrufen, dann musste ich zur Bank gehen, dann war erstmal bei der Bank das ein bisschen unangenehm, weil die Person am Schalter war früher mal eine Schülerin von mir in der Schule, wo ich das
sagte. Oh nein.
Ja, hallo Helena, ja, mein Konto ist gefändet. Das ist, ach, Herr Hombach. Ja, peinlich. Nee, das war alles innerhalb von ein, zwei Tagen wieder erledigt. War ein bisschen nervig, dass das am Anfang des Monats war und ich dann halt mich danach noch hinsetzen musste und Überweisungen tätigen musste, die sonst automatisch funktionieren. Aber ey, auf der anderen Seite, sowas motiviert auch voll. Ich war an dem Tag, wo das passiert ist, dachte ich mir, okay, das ist nicht die Schuld des Finanzamts, das ist nicht die Schuld der Bank, das war meine Schuld, weil ich hab's verkackt, hab was übersehen. Ich war echt happy, dass ich finanziell so aufgestellt war, dass ich das direkt alles klären konnte. Aber ich habe mir danach mit ChatGPT einen Plan gemacht und habe gesagt, ey, ich möchte diesen Endgegner Steuer endlich mal verstehen. Ich möchte jetzt checken. Und seitdem bin ich jeden Tag so eine halbe Stunde bis Stunde dran gewesen und lerne Steuern. Und habe auch mich um meine Steuersachen gekümmert. So, jetzt alles auch sehr ordentlich. Ich werde das Geld auch zurückbekommen. Das ist mit dem Finanzamt schon alles geklärt. Aber ja, das sind aber auch die Dinge, die dann irgendwie im Leben des Selbstständigen da sind. So. Aber ich finde das irgendwie geil. Deswegen habe ich jetzt auch nicht so das Problem, darüber zu erzählen, wie mein Konto gefändet worden ist. Es ist aber
ach mein Gott.
Ich finde es irgendwie geil. Das genau, weil es ist ein Learning. Ne? Und das ist mir mal aufgefallen in letzter Zeit, dass das für mich immer das Wichtigste im Leben ist. Ich liebe es zu lernen. Ich liebe es, mehr zu wissen. Und manchmal musste ich halt so eine Situation zwingen und sagen, ey Junge, lern da jetzt mal was drüber, weil ansonsten hast du halt Probleme. Und Probleme, auf die du keinen Bock hast. Weil das war natürlich schon stressig, wenn du weißt, ich habe Geld auf dem Konto, aber ich komme nicht dran und nichts funktioniert.
Ja.
Und dann, dass man halt mal auch irgendwie lernt. Sowas treibt dich ja auch dann so eine Selbstständigkeit rein. Und das finde ich halt auch geil. Ja.
Und vor allen Dingen treibt dich auch sowas an, damit du überhaupt funktionierst. Es gibt ja nichts Schlimmeres wie dieses ewige Stagnieren und immer dasselbe und dieser Trott. Dafür sind wir Menschen nicht gemacht. Daran zerfällt man. Das ist halt wichtig. Man braucht immer wieder neue Aufgaben und Herausforderungen.
Absolut. Ich meine, es gibt auch Momente in einem Musikerlebenbereich, wo man vielleicht stagniert. Aber dann macht es Sinn, mal hinzugucken, warum stagniert das. Die hatte ich durchaus auch, als ich damals noch viel Musikschulen unterrichtet habe. Und dann habe ich für mich gemerkt, nee, das stagniert gerade nicht, ich möchte mit YouTube anfangen. Und jetzt, wenn ich ja jetzt zum Beispiel merke, irgendwie stagniert die Arbeit oder irgendwie stagnieren die Zahlen, dann muss man sich einfach hinsetzen und mal ein bisschen überlegen, warum stagniert das gerade? Was kann ich tun? Und dann muss man vielleicht so ein bisschen aus der Komfortzone raus. Da habe ich zum Glück auch Leute, die mich echt gut beraten und sagen, ey, probier mal diesen Ansatz, probier mal dieses Thumbnail, probier mal die Geschichten. Und ich denke mir da manchmal, ich weiß nicht, aber das hilft dann noch so ein bisschen aus dem Stagnieren wieder rauszukommen, wenn man aus der Komfortzone rausgeht. Und ich glaube, das ist auch etwas, was uns antreibt, dieses immer mal wieder raus aus der Komfortzone.
Und du brauchst halt Leute, die wirklich ehrlich zu dir sind, die dir wirklich mal ein richtig ehrliches Feedback geben und sagen, ey, hör mal zu, was du da gemacht hast, war jetzt nicht so geil, wo du dann erstmal denkst, wie? Ne, aber dann, dass du wirklich mal drüber nachdenkst, weil wenn dir Leute immer nur den Bauch pinseln, ne, oder sagen, alles geil und so, damit kannst du nicht wachsen. Ne.
Auch, so auch beim Gitarrespielen. Auch beim Gitarrespielen per se.
Naja. Unbedingt.
Also man muss ein bisschen überlegen, was ist wirklich gute Kritik, was ist schlechte Kritik. Da muss man irgendwann unterscheiden. Also ich sehe das auch bei meinen meinen YouTube-Videos. Da gibt's ja auch manchmal Kommentare, wo ich mir denke, Alter, ey, du hast kein Video von dir online und du meckerst hier rum, weil du dir gerade wieder mein Video in 25%iger Geschwindigkeit angeschaut hast und ganz genau guckst, ob jede Note wirklich perfekt in Sync ist.
Wie viel Langeweile muss jemand haben?
Ja, aber ich habe die beste Funktion auf YouTube überhaupt entdeckt. Die beste Funktion. Oh. Es gibt nämlich den Benutzer verstecken. Das heißt, dass der Benutzer zwar deine Videos weiterhin sehen kann, der Benutzer kann auch weiterhin kommentieren, aber niemand sieht es. Und er kriegt es nicht mit.
Ach was.
Das heißt, ich mache das seitdem so viel. Das heißt, die Leute, die diese ganzen Hate-Nachrichten schreiben und so, da gibt's ja schon immer mal ein paar, die mit dabei sind, die denken, haha, ich schreibe weiter und haha, der kriegt jetzt wieder was von mir zu hören und die fühlen sich gut, aber checken gar nicht, dass das niemand mitbekommt, weil die nämlich versteckt sind auf meinem Kanal und ich finde, das ist so eine geile Funktion. Das ist viel geiler als Kommentare irgendwie löschen oder so, weil dann weiß ja jeder, okay, der löscht was und Meinungsfreiheit, bla bla bla, wird dann direkt schon auch gerufen, Zensur etc., aber nee, ich finde das halt viel geiler, weil die Leute denken, haha, dem zeige ich es jetzt, was kriegt halt keiner mit, haha, ich finde das finde ich geil.
Crazy.
Ja, und ich glaube, das sind ja dann die Punkte, wo man merkt, auch irgendwann, wenn man halt eben Musiker wird, hey, das sind auch die Punkte, die mich antreiben und es ist gar nicht mehr diese Fantasie, auf der großen Bühne zu stehen und der riesige Rockstar zu sein. Vor allem, vielleicht kriegt man dann auch im Laufe der Zeit halt eben auch mit, so geil ist das gar nicht. Also das ist schon, auf der Bühne stehen ist schon geil, aber wenn man sich da mal so manche Dokus auch von damals anschaut, so die Metallica-Dokus, wo die sich dann auch gezofft haben und auch richtig Streit hatten und das bringt auch viel Verantwortung mit, das bringt viel Stress mit. Es gibt ja auch ganz viele Menschen, die darunter sehr gelitten haben, auf der großen Bühne zu stehen, weil das halt sehr, sehr viel Verantwortung ist. Schau mal, du stehst davor bei, keine Ahnung, 20.000, 30.000 Menschen, wenn du da was verkackst oder so oder halt irgendwie nicht gut performst, dann sind die Leute sauer oder haben einen schlechten Abend etc. Es ist ja auch viel, viel Verantwortung. Und ich weiß nicht, ob das immer wirklich so super geil ist. So. Auch weil dann, da geht's dann auch um Geldsummen auf einmal, wo du denkst, ey, wenn wir es jetzt da verkacken, dann treibst du uns das auch in die Scheiße.
Aber das, gerade wo du das sagst, das ist auch genau dasselbe bei zum Beispiel bei Reichtum. Was ist Reichtum? Viele denken dann, ja, wenn ich alles Geld der Welt habe, aber macht es dich am Ende glücklich? Wahrscheinlich auch nicht, weil dann besinnst du dich wieder auf die alten Tage. Ist, glaube ich, immer so, ich glaube, der Mensch ist immer auf der Suche nach dem einen oder dem anderen, gerade was er hat. Und ich glaube, dass die Balance ist wichtig, einfach, dass du da schaust.
Ja, und das, ich glaube, Zufriedenheit, dass man Zufriedenheit wertschätzt.
Zufriedenheit.
Ich krieg's auch mit jetzt bei anderen Bands, die größer sind, wo ich die Leute halt drin kenne, die hier in, keine Ahnung, was, die Butch Cup oder Schlachthof füllen in Wiesbaden und Frankfurt oder jetzt in Köln sowas wie das Palladium oder so füllen, die dann aber sagen, wir haben aber bei der letzten Tour auch schon das Palladium gefüllt und davor auch schon. Aber wir merken, es stagniert und es geht nicht weiter. Und die dann dadurch unzufrieden werden, weil sie immer größer und größer und größer werden wollen, aber ab einem gewissen Punkt es vielleicht verpassen, auch mal zu sagen, hey, wir sind echt zufrieden mit der Größe, die wir jetzt erreicht haben. Mehr brauchen wir auch gar nicht. Wir können davon leben, wir verdienen Geld, wir bespielen unsere Leute, wir geben immer wieder Neues und Gutes. Und dann gibt's echt viele Bands, die einen innerlichen Konflikt und sau das riesige Problem haben mit sich selber, weil sie halt eben von der Größe her nicht mehr weiter wachsen, weißt du? Robin, du wolltest was sagen, ja? Sorry.
Ja. Man entfernt sich anscheinend, also wenn man das jetzt wirklich dann auch professionell macht, man entfernt sich so ein bisschen von dem ursprünglichen Gedanken, du willst einfach nur Musik machen. Bisschen weg, weil man dann quasi auch die Bühnen, sag ich mal, befüllt, auch in einer gewissen Art und Weise. Und dieses, ja, also die Priorität scheint sich ja dann irgendwann auch zu ändern, die man hat beim Musizieren. Ne? Also das, Justin, bei dir ist es halt dieses, dass du gerne Leuten wirklich was beibringst, hast du festgestellt. Das ist ja dann nicht mehr grundlegend bei dir das Üben und Spielen, sondern auch das Vermitteln. Und das aus dem Vermitteln holst du ganz viel raus. Das hat sich ja entwickelt. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr interessant, weil wenn ich jetzt mich betrachte und hätte ich jetzt diesen anderen Weg eingeschlagen, ich könnte gar nicht sagen, was mir dann am Ende wirklich wichtig gewesen wäre, weil für mich ist immer noch einfach dieses selber Musik machen, egal wie, Instrument in die Hand nehmen, das macht mir Spaß. Das ist für mich ja präsent, ne? Und ich habe keine negativen Geschichten damit, außer ich kriege vielleicht mal vom Justin ganz, ganz fieses Feedback. Nein, das ist natürlich konstruktive Kritik. Die nehme ich auch immer an, aber genau. Und ich freue mich da drüber. Aber ich ziehe halt da Kraft raus. Und ich glaube, im professionellen Bereich kann ich mir vorstellen, dass es dieser Alltag auf Bühnen, also ich sag mal Bühnenalltag, dann, ich weiß nicht, der Lehrer, also irgendwann ist das ja eingefahren und dann muss man wahrscheinlich gucken, wie man halt da trotzdem noch diese positive Energie rauszieht am Ende. Ne?
Es ist ja wie, das wenn du es vergleichst, ist ja eigentlich wie eine Beziehung. Es ist ja eine Beziehung zu einem Instrument oder zu einer Leidenschaft. So, und wenn du eine Beziehung führst, ist am Anfang auch alles super geil und es kann nicht geiler sein. Und dann stagniert das natürlich auch irgendwann und im schlimmsten Fall geht's bergab. Oder man muss halt dran arbeiten. Ne? Es ist halt ein konstantes Arbeiten. Und das ist, glaube ich, genauso, wenn du dich mit deinem Instrument auseinandersetzt, merkt man das halt auch. Ne? Man merkt halt, ey, ich muss hier jetzt mal wieder was reinstecken. Ich habe jetzt eine lange Zeit nichts gemacht, das merke ich. Ich gehe mir selber auf den Sack beim Spielen. Ich muss wieder was tun. Ne? Und dann kann man sich hinsetzen, dann kann man dran arbeiten und das macht einen glücklich.
Ja, wenn man, so wie ich, nicht diese bringen, also nichts bringen muss für andere Menschen, ne, ist das für mich ja super einfach. Ich bin in einer super Position. Ich kann einfach das Instrument lernen. Ich lerne, weiß nicht, Spielen, Technik, was auch immer. Und ich bin nicht in dieser Bringpflicht sozusagen, oder? Und ich muss meinen Unterhalt damit nicht bezahlen. Und
ganz ehrlich, ist sowieso niemand, ehrlich gesagt, in der Bringpflicht. Bist du höchstens, wenn du es von dir selber erwartest, weil keiner erwartet von dir irgendwelche Meisterleistungen. Ist natürlich schön zu sehen.
Bringpflicht.
Ja, genau, exakt.
Meine ich ein bisschen anders halt, dass du damit Geld natürlich verdienst, weil du bringst dir selber was ein. Und das ist ja auch bei mir beim Programmieren. Also ich programmiere super gerne, ich mache das super gerne, das macht mir voll Spaß, aber es gibt natürlich auch Tage, da ist man einfach platt und dann geht das irgendwie nicht und dann muss man halt gucken, wie man trotzdem den Tag produktiv verbringt und das wird ja nicht anders sein wie bei euch, ihr müsst ja auch gucken, wie ihr dann durchkommt.
Ich finde diese Bringpflicht manchmal, es gibt schon Situationen, wo das schwierig ist, beziehungsweise man es sich selber aber auch eher schwierig macht. Ich meine, es gibt gewisse, wie du gesagt hast, mit dem Geld verdienen, es gibt gewisse Faktoren, die halt einfach irgendwie zusammenhängen. Ich merke das, wenn ich kein Content mache, aktuell bin ich noch auf einem Level, wenn ich kein Content mache, kriege ich keine Kursverkäufe. Meine Kursverkäufe bezahlen mir meinen Unterhalt. So, da merke ich dann schon, okay, da bin ich in der Bringpflicht. Das ist aber relativ einfach zu bewerkstelligen, weil das mir sehr, sehr Spaß macht, da was zu machen. Ein bisschen schwieriger ist das mit dem Patreon zum Beispiel. Ich habe bei Patreon Supporter, die mir im Monat so und so viel Geld geben, manche mehr, manche weniger, manche mit ein bisschen Extraleistungen, manche mit ein bisschen weniger Extraleistung. Aber ich habe konstant, renne ich mit dem Gefühl herum, scheiße, ich habe dieses Video, diese Woche nur 2 Videos auf Patreon veröffentlicht. Das ist viel zu wenig. Die Leute sitzen da vorm Computer und denken sich, Justin, warum so wenige Videos? Was ist da los? Ich gebe dir 5 € im Monat. Ich weiß, das ist fernab von der Realität. Ich meine, Robin kann es vielleicht bestätigen. Robin ist ja auch Patreon bei mir und hat sogar auch mal irgendwann am Anfang gemeint, Justin, das sind zu viele Videos. Man kommt gar nicht hinterher, das zu gucken.
Ja, richtig.
Das ist sehr schwierig, weil auf der einen Seite soll Patreon für mich auch so ein bisschen ein Safe Space sein, wo ich halt auch einfach Videos hochladen kann, wo ich wüsste, die performen nicht auf YouTube. Und da muss man nicht bei YouTube manchmal ein bisschen strategisch gucken, wenn man weiß, ey, das ist jetzt ein Video, das wird wahrscheinlich weniger performen, dann Sollte man das nicht hochladen, weil es kann den Algorithmus wieder runterziehen. Aber bei Patreon ist das ja scheißegal letzten Endes. Das heißt, da habe ich so ein bisschen Safe Space, dass ich Dinge hochladen kann, ich so ein bisschen wie ich will, dass ich auch Dinge ausprobieren kann. Also wer mein Patreon-Follower ist, der wird auch wissen, der liebe Justin hat schon ganz viele Serien angefangen und nie zu Ende gebracht. Was aber auch so ein bisschen daran liegt, weil es ist so ein bisschen mein Experimentfeld des Unterrichtens, wo ich merke, ich habe ein Konzept, ich würde es ganz gerne versuchen, als pädagogisches Konzept irgendwie unterzubringen als Video und dann aber auch merke ab einem gewissen Punkt, naja, es funktioniert so nicht, ich müsste das nochmal überdenken und da ist halt Patreon ein ganz gutes Feld, um das mal ein bisschen auszutesten. Aber wie gesagt, und ich habe letztens auch von anderen Patreon-Leuten gehört, die das viel professioneller machen, die damit viel, viel mehr Geld bekommen, auch jetzt nicht im Musikbereich, sondern im anderen Bereich, die sagen, ey, die laufen seit Jahren mit dem Gefühl herum, irgendwann muss das doch auffliegen, dass wir eigentlich gar keine Ahnung haben. Das ist ein bisschen Imposter-Syndrom-mäßig. Und irgendwann muss das doch auffliegen.
Ja, geil.
Und dieses ständige, ich muss doch Content liefern, muss Content liefern. Ich meine, da geht's um noch ein bisschen mehr Summen. Aber diese Bringpflicht ist da schon da. Aber ja, die macht man sich selber quasi. Mhm. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, dass man da eben diese Balance findet aus einem eigenen Standard und auch dann eben auch ein Standard, wo du merkst, okay, das interessiert oder das ist auch für die Leute irgendwie ansprechend. Weil ich meine, okay, Patreon soll auch, also ich meine, es tut natürlich weh, wenn ich sehe, dass jemand irgendwie deabonniert oder so, auch wenn es dann irgendwie nur ein 5 Euro weniger ist, so. Aber Patreon.
Ja, das geht ja um das, da geht jemand weg, warum? Ne, das
genau.
Ist auch so ein
Gefühl. Und eigentlich muss das egal sein, weil sowas wie Patreon, dann ist zum Beispiel wirklich einfach nur ein, hey, ein lockeres, wer supporten will, der kann supporten, es ist nicht dafür da, dass ich damit irgendwie zwangsläufig meine Miete bezahle oder so. Das heißt, da sollte eigentlich keine Bringpflicht sein, aber es ist die, irgendwie ist sie dann dennoch da.
Ich hatte das ja früher auch mal eine Zeit lang.
Wir auch mit Let's Talk
Guitar. Ja, wir auch mit Let's Talk Guitar auch. Und für mich war das absolut Horrorstress. Das war der absolute Stress, weil ich irgendwann gemerkt habe, ey, boah, was soll ich den Leuten jetzt noch liefern? Ist das gut genug? Und immer die ständige Selbstzweifel und immer dieses erstmal dann, okay, ich habe jetzt alles aufgebaut, was mache ich jetzt? Ah, nee, Mist und ah. Dann habe ich irgendwann gesagt, weißt du was, nee, komm, lass es lieber sein. Die Energie kann woanders besser einfließen, anstatt mich selber da so fertig zu machen
damit. Ja, das ist ja dieses Negative, was ich genau meinte, das der Gegenpool zu denen, wo man sonst die positiven Sachen eigentlich rausziehen sollte aus der Musik.
Absolut, absolut. Ja. Ich würde nochmal gerne auch auf den Punkt reingehen, des kreativen Ausdrucks, des kreativen Schreibens auch so ein bisschen, weil das ist ja auch so etwas, weswegen wir wahrscheinlich auch viel angefangen haben, Musik zu machen, weil wir auch so ein bisschen ja uns zeigen wollten, kreativ. Ich meine, wir alle sind jetzt nicht hauptberuflich Songwriter. Und ich glaube auch, dass der Hauptberuf des Songwriters, auch so wie der andere Gast das geschrieben hatte, irgendwann sich ja auch mit dem Handwerk vermischt, dass du halt Songs schreiben musst, auf die du eigentlich gar keine Lust hast und so. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass jetzt zum Beispiel ich und Fabian, jetzt mal wir beide explizit gesprochen haben, Robin, du machst es ja nicht beruflich, wir haben irgendwo nichtsdestotrotz einen kreativen Output. Wir haben irgendwo nichtsdestotrotz auch Möglichkeiten, was zu sagen und sagen auch was, halt nur eben nicht mehr in Form von Songs, die wir schreiben, was bei uns beiden, glaube ich, nebenbei nichtsdestotrotz irgendwo immer mal wieder passiert, aber wir halt nicht das als einzige Form nehmen, was auszudrücken, sondern wir haben halt auch noch den Podcast jetzt zum Beispiel nebenbei, was auch eine sehr schöne Möglichkeit ist, sich auszudrücken.
Absolut.
Sich was von sich,
wie viele Jahre mittlerweile?
Fuck.
Krass.
Wie viel man da auch an Persönlichkeit weitergeben kann, weil das ist ja auch immer eine Form des Ausdrucks, dass man seine Persönlichkeit weitergeben möchte, dass man den Leuten auch was sagen möchte, auch von sich selber. Da ist ja der Podcast hier super. Ich habe vorhin blank gelegt, dass meine Konten gefroren sind. Also persönlicher kannst du nicht gehen. Also fühlt euch.
Hey, aber noch mal was. Stell dir mal vor, du hörst ja das alles. Ich würde jetzt gerne noch mal so die ersten Folgen, die habe ich ewig nicht gehört. Ich mache das gelegentlich mal, dass ich so ältere Sachen höre, meistens die Quizzes, weil die finde ich immer ganz geil,
die Quiz-Sendungen,
und sich kaputt lacht. Aber einfach auch mal, wie man sich verändert hat, wie man sich vielleicht auch entwickelt hat und
absolut.
So. Das ist ja auch menschlich gesehen, ne, das
absolut.
Ist auch cool.
Ja, und da sieht man mal halt einfach, okay, was hier unsere Patreon-Zuhörer, was das für auch werden. Tolle Leute sind, dass wir uns auch hier so offenlegen zu den Patreon-Usern. Nee, also dass es ja auch andere Formen des kreativen Outputs gibt. Ich finde zum Beispiel auch, die YouTube-Videos machen, ist eine Form von kreativen Output. Natürlich ist das kein Musikschreiben immer. Okay, ich schreibe schon manchmal was für Etüden. Du ja auch, Robin, Fabian meinte ich, sorry. Sind ja auch kleine Sachen des Musikschreibens. Aber es ist nichtsdestotrotz eine Form von kreativem Output, den man irgendwie hat, weil man dann vielleicht eine Idee in einem Video hat oder eine Idee in einem Sound auch hat, sowas zu erstellen, wie auch jetzt den Geigensound, den du ja gemacht hast, was ja durch die Decke ging, Fabian. ist ja auch eine Form von.
Ja, gut, war jetzt auch nicht keine neue Erfindung, aber einfach mal sich damit auseinandersetzen und versuchen so, okay, was höre ich jetzt gerade, was will ich machen und wie komme ich da hin?
Genau, es ist eigentlich eine Form von kreativen Output. Ich meine,
ja, total.
Das heißt, es ist gar nicht so anders zu dem, was man sich halt vorgestellt hat als Teenager. Man hat nach wie vor diesen kreativen Output. Er verlagert sich halt nur auf andere Bereiche, wo man vielleicht auch im Laufe der Zeit gemerkt hat, okay, das ist ein Bereich, der für mich funktioniert. Weil es ist so mit Bands zum Beispiel, das ist auch nochmal eben das Thema, worauf ich reingehen möchte, wie diese Vorstellung mit einer Band halt eben erfolgreich zu sein. Nach wie vor, das ist durchaus da. Ich liebe es, in Bands zu spielen und ich liebe es auch, in Bands Musik zu machen. Wie wir auch schon alle hier auch schon mal gesagt haben, wir vermissen es, glaube ich, alle, dieses jeden Samstag sich mal im Proberaum treffen und einfach zusammen Musik machen, jammen, zusammenschreiben. Das vermissen wir alle. Da haben wir auch schon mal in Podcast-Folgen darüber gesprochen, wie das auch einfach, je älter man wird, desto schwieriger das wird. Aber dieses Schreiben und auch manchmal muss man sich da auch beweisen, dass man schreibt. Ich hatte letztens einen Fall, dass eine Band zum Beispiel auch sich gefragt hat, Justin, schreibst du überhaupt Musik? Kannst du das überhaupt? Und ich den dann erstmal danach 3 Songs innerhalb von einem Abend geschrieben habe, gefühlt, weil ich ihm zeigen wollte, ja, natürlich kann ich schreiben, natürlich, das Handwerk geht auch nicht verloren. Aber wir haben da, glaube ich, beide Fabian und ich, unsere Erfahrung gemacht mit Bands, wo wir auch gemerkt haben, das bringt auch noch mehr Schwierigkeiten, Komplikationen mit sich. Wie war das bei dir damals mit Rumors? Genau. Wo hattest du da auch so dieses Gefühl, so, wäre schon geil, durch die Decke zu gehen und so? Da warst du da schon immer realistischer?
Ja, das war definitiv. Nee, auf gar keinen Fall. Also das war gerade in den Anfangszeiten und auch später noch, weil wir auch gut vorangekommen sind. Und auch, ist immer doof, das zu sagen, aber ich glaube, wir waren eine ziemlich geile Band schon, weil wir... Ist immer scheiße, sowas zu sagen.
Warum? Sag das ruhig, Fabian. Sag das doch mal mit Chaka. Ihr seid eine geile Band
so,
gewesen.
Ist. Ja, Arschlecken, fertig, genau. So, und dann ist es aber menschlich leider so ein bisschen geclashed. Und das war natürlich der absolute Runterbringer oder Downgrader oder wie auch immer man das nennen möchte. Und da muss man halt einfach wieder realistisch werden und einfach schauen, okay, was habe ich jetzt für Möglichkeiten? Und dann erinnere ich mich danach, haben natürlich immer noch ein paar Projekte gehabt und dann habe ich mich mal ein Projekt mit so einer Mädelsband und die wollten mich dann nicht. Und dann habe ich gedacht, was? Ich spiele doch ganz gut, warum wollen die mich denn jetzt nicht? Ne? Warum? Das war so ein richtiger Schlag in die Magengrube, weil ich mir totale Selbstzweifel, das war so in der Corona-Zeit, meine ich, wer das gewesen. Und ich mich gefragt habe, okay, ich bin anscheinend nicht gut genug und ach komm, am besten ein bisschen mehr zurücktreten und keine Ahnung. Und hatte aber andere Gründe dann auch am Ende des Tages gehabt. Aber einfach, dass man da immer so ein bisschen schaut, okay, wo soll die Reise hingehen? Was macht man jetzt? Ne? Und jetzt bin ich super happy. Ich habe ihr, Deutschrockband, macht super viel Spaß. Wir erobern jetzt nicht die Welt, aber wir gucken halt, was wir machen können als Newcomer. Es ist halt auch relativ schwer. Dann habe ich die MGP-Jungs, die Balkan-Geschichte. Da haben wir halt immer unsere Gigs und es macht super viel Spaß. Geiles Publikum. Und richtig geiles Publikum, das heißt, die tanzen, die springen mit, die singen mit, es macht super viel Bock und man kann sich da austoben, ich kann mich da verwirklichen, so wie ich Bock habe, das macht halt super viel Spaß und ich gehe da auf, also ich bin super happy, hätte aktuell auch ehrlich gesagt keine Zeit und keinen Nerv, noch was anderes zu machen. Ich weiß nicht, wie es da bei dir aussieht, du bist da ja so ein bisschen freier unterwegs auch, ne?
Ich hatte eine ähnliche Erfahrung ja auch gehabt, quasi auch in meinen 20ern halt mit EOS, mit meiner Prog-Metal-Band. Da ist es menschlich nicht auseinandergebrochen. Wir sind alle immer noch gute Freunde, die regelmäßig Kontakt haben. Aber es hat halt musikalisch einfach nicht auf einer Ebene funktioniert. Und ich war definitiv auch damals ein schlechter Bandchef. Das muss man auch dazu sagen. Ich habe da auch gelernt, wie es ist, kein guter Bandleader zu sein, weil ich wollte sehr viel die anderen Musiker in was reinzwingen, was sie halt eben nicht sind. Bestes Beispiel der Keyboarder. Keyboarder, ein super, super guter Melodienschreiber, war wirklich gut da drin, schöne Melodien, schöne Akkordfolgen zu schreiben. Und ich wollte halt immer, dass er mit mir die krassen Unisono-Sachen spielt. Er war aber nie so der interessiert war an Üben und an Technik und an Geschwindigkeit etc. Dann hätte ich da mal eher mehr erkannt, ich nutze ihn eher, um schöne Melodien zu schreiben, anstatt um die krassen Gitarren-Keyboard-Battles mit mir zu haben, hätte ich da mehr rausholen können. Das heißt, es ist eher musikalisch so ein bisschen eingebrochen. Auch Sänger war immer schwierig, waren nie so die Leistungen, die man, sag ich mal, sich vorgestellt hatte. Und da ist bei mir schon damals so ein bisschen eine leichte Welt zusammengebrochen. 2014 haben wir ein Album rausgebracht, an dem wir 4 Jahre lang musikalisch gearbeitet haben, wo ich auch musikalisch immer noch super stolz drauf bin. Das ist eine mega Arbeit, die wir da gemacht haben. Wir waren mega kreativ, auch im Aufnahmeprozess, haben für einen sehr atmosphärischen Song das Schlagzeug in der Kirche aufgenommen und so Geschichten. Also sehr, sehr experimentell geil. Auch. Echt konnte ich damals mich wirklich voll ausleben. Ja, aber es ist dann letzten Endes kaputt gegangen, weil wir einen Sänger hatten, der im Proberaum geil klang, aber auf einmal im Studio total scheiße und letzten Endes eine absolut furchtbare Performance abgeliefert hatte und wir sehr, sehr krasse Kritiken dafür bekommen haben. Und ich mir, als wir dieses Album produziert haben, habe ich mir immer vorgestellt, boah, geil, wir gehen nächstes Jahr mit Dream Theater auf Tour. So, ich hatte richtig die Träume. Boah, wir werden die nächsten Stars im Prog-Himmel zusammen mit Haken und keine Ahnung was. Und dann habe ich gemerkt, scheiße, nein, da gab es einen Faktor, der nicht funktioniert hat. Fuck. Und das hat mich, man hätte, glaube ich, da, das war ein bisschen mein Fehler, Step für Step sich weiterentwickeln können. Und ich glaube, dieses Step für Step weiterentwickeln ist innerhalb einer Band sehr wichtig. Und ich habe sehr viele Bands in meiner Karriere auch kennengelernt, die halt eben gesagt haben, das muss jetzt funktionieren, das muss jetzt sehr erfolgreich sein. Wenn es nicht diese Erwartung erfüllt, hören wir auf. Und natürlich hat es ganz selten diese Erwartungen erfüllt. Weil das so kommt das nicht, so passiert das selten. Und mittlerweile sehe ich das mit Bands eher so, auch in den Bands, in denen ich spiele, wo auch ein bisschen mehr kreativer Output da ist, dass man halt schaut, wie kann ich mich eben weiterentwickeln? Das, was wir am Anfang auch schon besprochen haben. Wie wird es nicht stagnieren? Wie kann ich mich in kleinen Steps weiterentwickeln? Und auch, das ist auch etwas, was ich jedem Musiker, der in der Band ist oder mit der Band was machen möchte, rate. Guckt nicht, dass ihr den großen Erfolg habt. Guckt, wie ihr euch weiterentwickeln könnt. Step für Step weiterentwickeln. Und vor allem guckt, wie ihr die Ziele jeder individuellen Person berücksichtigt. Weil ich hab auch so viele Bands gesehen. Selber war ich in der Rolle bei Eros auch damals, wo, wenn du eine Person hast, die auf die große Bühne möchte, die was ganz weit nach vorne bringen möchte und so viel rausholen möchte, wie es geht, weil deren komplette Persönlichkeit daran gebunden ist, halt mit Leuten in der Band ist, die das eben nicht wollen, dann muss man da auch den Kompromiss finden und die Balance finden. Da muss man auch wissen, okay, wie viel ist jeder bereit zu geben? Wie viel muss vielleicht jemand anderes übernehmen? Und dass es auch okay ist, wenn jemand anderes mehr übernimmt, wenn andere nicht so viel übernehmen wollen. Das heißt, das ist da auch nicht so einfach. Genau, es ist einfach wie, ey, wir haben 12:45, natürlich muss ich jetzt Kassen füttern. Mogli sieht ja mehr aus dem Hintergrund. Deswegen gebe ich mal kurz das Mikrofon frei an den Robin, der mal ein bisschen von seiner Wetterfahrung erzählen kann oder was ihm jetzt bei diesem beiden Monologen von mir und von Fabian in den Sinn kommt, wenn das nicht kurz nach möglicher und Katze vertan.
Ach Gott, bei mir war das ein bisschen anders. Ich habe Death Metal gemacht mit Freunden und da ging es eigentlich eher darum, dass man sich im Proberaum trifft, eine schöne Zeit hat. Und bei dem einen Auftritt, den wir da hatten, da standen wir alle unter Strom, also wirklich. Das war ganz grausam, da haben wir nichts rausgezogen außer Schmerzen. Ja, irgendwie so Kriegsstrom auf den Seiten gehabt und so. Ja. Und ja, genau. Es hat zudem geregnet, wir haben im Regen gestanden und unsere Death-Metal-Musik beim Stadtfest gemacht. Und und danach war halt immer so, also anderen Bands, wo ich war, auch hier in Bonn, das hat nie so richtig funktioniert. Da war immer irgendwie jemand, der quergeschossen hat, sei es der Sänger, sei es der Keyboarder, sei es wirklich, man trifft sich einmal oder alle 2 Wochen einmal, also dieses Termin-Ding auch wirklich einhalten, das, ne, und deswegen habe ich irgendwann aufgegeben, tatsächlich Bands zu machen und hatte wirklich keine Lust mehr da drauf und habe aber dabei leider auch vernachlässigt, dass Gitarre spielen halt super Spaß macht und habe das ja erst wieder vor ein paar Jahren wieder für mich entdeckt und gemerkt, das kannst du auch für dich alleine machen.
Was? Gitarre spielen macht Spaß? Wann das denn?
ist Arbeit. Ja, aber es ist ja wirklich so, wenn du eine Band suchst oder hast, du hast dann 4, 5 Charaktere, die müssen einmal zusammenpassen, irgendwie, jeder ist anders und jeder hat so seine Marotten, ist auch völlig cool so, soll auch so sein, ist nie perfekt. Und dann hast du auch noch die Songauswahl, was für Musik willst du zusammen machen, wie geht das ineinander über, wie ist der Geschmack untereinander? Und da gibt's halt auch viele Diskussionen und das ist halt echt schwierig da auch, wie gesagt, bisher hatte ich zum Glück in den Bands, in denen ich war, immer Glück gehabt, dass es gepasst hat. Aber ich kenne auch ganz andere Fälle, ne, die sich gegenseitig im Proberaum dann fast abstechen oder so. Alles schon gehört und gesehen.
Also ganz zum Schluss, bevor ich hier nach Bonn gezogen bin, da hatte ich ja noch mit einer Freundin zusammen so eine Nena-Coverband gemacht. Hatten auch schon so ein paar Songs. Und lustigerweise, nachdem ich dann da raus bin, die hat natürlich dann weitergemacht, auch mit Keyboarder, Bassmann, kam dann ein neuer Gitarrist und so rein. Die waren da auch richtig erfolgreich und haben Geld dann tatsächlich damit verdient. Also der Weg war schon quasi geebnet, ich bin nur weggezogen. Vielleicht wäre ich jetzt in der bekanntesten Nena-Coverband, keine Ahnung. Aber ja, da habe ich allerdings auch nicht so viel Energie rausgezogen, wie ich einfach, wenn ich zu Hause übe, spiele. Also da schöpfe ich deutlich mehr raus tatsächlich. Aber ist es so vielleicht auch der Moment, den man gerade hat?
Es ist auch definitiv so, dass du halt ab einem gewissen Punkt innerhalb von der Band oder halt, ich sag mal auch wieder, wenn wir zurückgehen zu diesem Gefühl von, wie es ist, ein Teenager zu sein, zu diesem, ich sag mal in Anführungsstrichen, erwachsen werden. Ich schreibe mich immer davor, zu sagen, erwachsen zu werden. Ich will nicht erwachsen werden. Ich will, gefühlt bin ich in meinem Kopf immer noch 17. Wie gesagt, ey, Konto eingefroren, das ist so, weil man vergessen hat, Briefe zu öffnen. Fuck it, you know? Ja. Ich bin, zum Glück kann ich bei sowas echt immer locker und cool bleiben, aber dass du halt merkst, okay, es geht gar nicht darum, die große Bühne zu erobern, sondern es geht darum, glaube ich, was zu entwickeln und was vorwärts zu bringen und weiterzukommen einfach. Ich glaube, das ist so ein Punkt von Realität, die man dann realisiert, aber auch die nicht schlecht ist, weil es ist ja geil, dass man merkt, man entwickelt sich und man kommt immer weiter. Ich würde ganz gerne auf eine Sache noch eingehen, die unter diese, ich sag mal, Podcast-Vorschlag vom Undergast geschrieben worden ist, vom lieben Tonk. Und zwar hat Tonk geschrieben, ich lese es mal kurz vor. Das trifft bei mir persönlich einen Nerv. Ich hatte immer den Wunsch, eigene Musik zu machen. Mir fällt das Finden von Ideen, die Weiterentwicklung zu vollständigen Songs aber unglaublich schwer. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich mit dem Training mechanische Abläufe verbracht habe, was aber 0,0 kreative Leistung darstellt, obwohl ich mich in dem Moment intensiv mit der Gitarre befasse. Ich finde Technik üben irgendwie einfach. Oder anders, ich habe eine ziemlich konkrete Idee davon, was ich machen muss, wenn ich was Neues auf der Gitarre lernen will. Will ich Songs schreiben, Ideen sammeln, passiert es mir gerne, dass ich nach 3 Stunden Gedudel und Gefudel nichts, gar nichts vorzuweisen habe. Das ist extrem frustrierend. Fabian, wie stehst du zu sowas, wenn du jetzt sowas hörst?
Eigentlich eine ganz einfache Sache. Ich meine, man ist ja meistens in den Sachen gut, die man sehr viel macht. Und wenn jetzt jemand natürlich sehr viel Technik übt und seinen Fokus darauf setzt, wird er da natürlich auch den meisten Fortschritt machen. Und darunter leiden dann auch andere Dinge. Das ist halt so. Es sei denn, man ist der absolute Überflieger und kann alles gleich gut. Aber das Ding ist halt, ich würde einfach sagen, ey, viele Songs spielen, analysieren, versuchen zu verstehen in der Theorie, versuchen was Ähnliches zu schreiben, sich damit auseinandersetzen und dann wächst man da auch.
Absolut.
So würde ich zumindest machen. Ich glaube, das funktioniert ganz gut.
Ja, ich habe tatsächlich ein ähnliches Problem beim Songwriting, aber ich glaube, es ist eher auch ein Fokusproblem. Es macht mir einfach zu viel Spaß zu üben und dann hat man natürlich immer mal eine schöne Lick-Idee und so. Und spielt das dann und nimmt es vielleicht auch noch auf und merkt sich das quasi damit. Aber da entsteht halt irgendwie kein Song. Und was mir mal aufgefallen ist, man muss sich auch, wenn man so Songwriting machen will, damit richtig auseinandersetzen. Das heißt, mein Fokus ist, ich denke, jetzt musste man einen Song schreiben. Ist aber komplett falsch. Ich müsste eigentlich erstmal lernen, wie ich diesen Song zu schreiben habe. Und daraus, aus diesem Lernprozess, der ist halt nicht so, bringt nicht so viel Freude wie das Üben an der Gitarre. Und ich glaube, dann muss man halt an seinem Fokus arbeiten, dass man jetzt sagt, okay, ich will das jetzt lernen. Ich will lernen, wie man ordentlich Songs schreibt, wie man das mit dem Computer umsetzt und so, weiß ich, Drum-Programming und all dieser ganze Kram, der da vielleicht auch mit drin hängt.
Aber clever wäre es dann doch vielleicht. Also als
Fokus.
Ja, aber als Idee, ja. Wenn man dann sagt, Fokus, okay, dann sagen wir, du hast so eine Musteridee von einem Song oder dass du sagst, den und den Song finde ich halt geil, sowas würde ich in der Richtung gerne schreiben, dass du diesen Song einfach nimmst und komplett auseinander nimmst. Das heißt, du guckst, was ist da alles enthalten? Ja. Akkorde, Funktionsharmonik, analysierst den, spielst den auch nach und dann versuchst du dein eigenes Ding draus zu machen und versuchst vielleicht zu gucken, was für rhythmische Elemente sind da, versuchst das in deinen Improvisationen einzubauen, dass du quasi mit einem Song auch mal ruhig Wochen, wenn nicht sogar Monate verbringst, nicht nur ausschließlich, aber immer so ein bisschen. Und ich glaube, dann kann man echt eine Menge rausholen. Ne? Jetzt denke ich mal an Justin zum Beispiel, was die Dream Theater Sachen raushören angeht. Ne? Der hat die Sachen so viel geübt und gespielt, dass er sich hinsetzen kann und in ein paar Stunden einen Song raushört, weil er den Petrucci kennt, weil er genau weiß, Petrucci wie funktioniert der. Was? Ja, ist so. Ne? Der weiß genau Bescheid, wie es da ist.
Aber genau das ist halt dieses Fokus-Ding. Ja. Wenn man das machen möchte, wenn man Songs schreiben können möchte, muss man halt seinen Fokus darauf setzen und dann muss man halt schauen, wie komme ich zum Ziel, wo sind meine Probleme.
Ich glaube, es macht voll Sinn, dass du halt einfach dir einen gewissen Raum gibst für die Dinge, die du da machen möchtest und verstehen musst, dass das halt einfach auch ein verschiedenes Handwerk ist, wo man auch mit sich selber erstmal lernen muss, wie gehe ich am besten damit um. Bei Technik ist, also ich finde Technik üben irgendwie einfach. Da ist definitiv was Wahres dran, weil bei Technik hast du halt auch mittlerweile schon so viel eine Pläne oder Strukturen und du kannst bei Technik auch langfristig hingehen und kannst sagen, okay, ich übe das Lick jetzt 4 Wochen lang, 5 Wochen und dann weißt du für die nächste Zeit, was du zu tun hast. Technik üben ist wie Bundeswehr. Du wachst morgens auf und ein Typ sagt dir, was du zu tun hast.
Ich wollte es gerade sagen,
wie ein Drill. Jemand sagt dir, was du zu tun hast. Du musst nicht selber drüber nachdenken und entscheiden, was du damit machst. Aber,
eine ganz wichtige Sache, es ist schon da. Ja. Du musst es nicht erfinden.
Genau, es ist ganz oft schon da. Aber genauso wie auch, wie du es schon gesagt hast, das Songschreiben ist eigentlich auch schon da quasi, weil so wie du Technik üben kannst, kannst du ja auch das Songwriting üben, wie Fabian das schon angesprochen hat. Und so würde ich das auch sehen, dass ich sage, hey, wenn ich jetzt zum Beispiel in so einer Situation wäre, ey, ich habe jetzt keine 4 Stunden Zeit, mich mit dem Instrument auseinanderzusetzen am Tag, ich muss halt auch was anderes machen, ich habe halt vielleicht 1 Stunde oder 2, würde ich sagen, ey, es ist vollkommen okay, wenn man mal sagt, 6 Wochen, ich konzentriere mich auf meine Technik und nach diesen 6 Wochen geht mal auf was anderes und sagt, ich konzentriere mich jetzt mal auf die Technik Songwriting und sagt, okay, ich nutze jetzt mal diese 6 Wochen und wie Fabian es genau richtig gesagt hat, ich schaue mir mal Songs an, woraus bestehen die, ich analysiere das, ich verstehe, was da passiert, ich verstehe, was da gemacht wird und vielleicht fange ich sogar auch mal an, was ich immer ganz gerne vorschlage, ist zum Beispiel, hey, nimmt mal zum Beispiel einen Riff, wie das Enter Sandman Riff zum Beispiel, und schaut mal, was passiert, wenn ich mal einzelne Noten davon verändere. Oder wenn ich das mal doppelt so schnell spiele, oder wenn ich das in einer anderen Rhythmik spiele oder sonstiges. Dass man halt mal versteht, es gibt einzelne Parameter, die kann ich verändern aus einer alten Idee, um daraus was Neues zu kreieren. Letzten Endes ist so extrem viel Songwriting in der Geschichte passiert.
Voll.
Und die Sache ist aber die, dass Leute vielleicht dann denken, ja, okay, aber damit trainiere ich ja nicht die Kreativität. Na doch, du trainierst nämlich dein Verständnis von dem, was du machen möchtest, weil es ist ja das Problem. Ich gehe gerne wieder zurück auf mein Beispiel des Lego-Spielens, des Lego-Bauens. Die Situation, die ganz oft viele Leute haben, ist, sie haben halt eine Kiste voller Lego-Steine vor sich und wissen erstmal gar nicht, was sie damit machen müssen. Und dann macht es Sinn, eventuell eine Anleitung zu haben, womit man weiß, okay, wenn man die Steine so verknüpft, dann kriegt man das Piratenschiff daraus. Und wenn man lernt, aber wenn ich die Steine so und so verknüpfe, dann kriege ich daraus das und das Baustein. Das heißt, ich kann dieses Baustein auch für was anderes nutzen. Das heißt, es macht Sinn, erstmal auch nach einer Anleitung, ich sag mal, zu arbeiten, um zu verstehen, wie gewisse Elemente in der Musik funktionieren, um eben dann daraus noch genauer zu wissen, wie man was Eigenes kreiert und was Eigenes schafft. So arbeite ich zum Beispiel ganz, ganz viel. Wenn ich Songs schreibe, ich setze mich hin und ich habe vielleicht eine Vision, ich habe eine Melodie in meinem Kopf. Letztens habe ich einen Song geschrieben, ich kann das ja mal ein bisschen mit reinführen. Ich saß auf dem Klo und ich hatte einen Rhythmus in meinem Kopf und hatte eine Melodie in meinem Kopf und setze mich hin und weiß relativ schnell, wie ich das handwerklich umzusetzen habe. Und dann weiß ich einfach nur aus dem Handwerk heraus, was ich gelernt habe durch die Analyse anderer Songs, weiß ich schon die Option, wo kann es hingehen? Ah, vielleicht jetzt ein Clean Verse. Ah, aber vielleicht jetzt hier eine Melodie dazu. Ah, vielleicht kann ich den Rhythmus noch reinbringen. Ah, nee, okay, das geht mehr in die Dynamik. Die passt hier nicht so rein. Ich mache das andere Tool, dann geht's in die Dynamik. Und diese handwerklichen Kniffe, die muss man erstmal initialisieren, damit du überhaupt aus der inneren Kreativität das meiste rausholen kannst. Und so kannst du dich halt eben auch mit Songwriting auf eine selbe Art und Weise beschäftigen, wie halt mit einer Technik. So.
Voll. Ich glaube, dass viele auch Angst haben, die sehen dann genau das, was du gerade sagst, diesen Berg, und drehen sich um und sagen, nee, ich mache wieder meine gemütlichen anderen Sachen. Manchmal ist es aber auch so, einfach mal versuchen. Einfach nimm den Song und mach mal aus einem Moll-Song einen Dur-Song aus der Akkordfolge. Spiel Nothing Else Matters in Dur. Klingt super geil. Oder andere Songs, verändere die und versuch einfach damit zu wachsen und dann entsteht eine neue Idee, schon hast du wieder ein neues Riff und es inspiriert dich.
Ja, wie gesagt, so ist es ja auch schon immer gewesen. Es ist ja nie was aus dem Nichts entstanden, sondern Leute haben Musik gehört, Musik nachgesprochen, Musik initialisiert und internalisiert, meinte ich, sorry. Und dann daraus, aus diesen Elementen, die da gelernt haben, was Eigenes kreiert, was Eigenes gebastelt. So.
Ist ja wie Sprechen lernen. Ne? Keiner erfindet eine neue Sprache.
Ja.
Also meine Problematik ist eher das, was danach kommt. Ich habe eine Idee, ich könnte absolut das jetzt spielen und ich muss diese Idee jetzt in diesen Computer hineinbekommen. Und dann wird man mit der DAW konfrontiert und mit ganz vielen Faktoren, die man auch erstmal lernen muss und wo man Erfahrung für braucht, auch an der
Stelle. Ey, aber da auch wieder, nimm dir die Zeit dafür. Ich finde das super schön, genau, einfach zu sagen, wie gesagt, in Situationen, in denen normale Berufstätige oft sind, zu sagen, jetzt die nächsten 6 Wochen, ich denke immer sehr gerne in 6-Wochen-Rahmen, die nächsten 6 Wochen fokussiere ich mich mal auf Produktion. Dass ich einfach effizient bin, dass wenn ich was schreibe, ich ganz genau weiß, okay, ich kann ganz easy an die DAW rangehen, ich kann ganz easy was aufnehmen, weil ich habe es jetzt einfach mal in den letzten 6 Wochen gelernt. Und dann natürlich, nach diesen 6 Wochen wirst du sehen, oh, es gibt noch so viel mehr zu lernen, aber du kannst mal mit gutem Gewissen auch sagen, okay, ich mache jetzt hier einen Cut und konzentriere mich jetzt wieder 6 Wochen auf Technik oder konzentriere mich jetzt 6 Wochen auf Songwriting, weil jetzt ist diese Hürde auch so ein bisschen, ich sag mal, hinüber, weil ich halt eben mich mal damit länger beschäftigt habe. Und halt einfach mal dem ganzen Zeitraum geben, auch das mal dann auch zu verstehen und kennenzulernen, ja.
Keine Angst zu haben, dass einem die Zeit wegläuft. Weil am Ende des Tages investier die Zeit einfach, dann läuft sie nicht weg.
Ja, absolut. Ich kenne das auch zu gut, dass man halt sich denkt, ja, aber ich würde ja eigentlich ganz gern die Technik auf Vordermann bringen und so. Ey, du wirst die Zeit dafür haben. Du wirst die Zeit dafür haben. So, wir sind alle, wir kennen ja unsere Statistik, die Leute, die den Podcast hören, wir sind alle so um die zwischen 30 und 50, sage ich mal. Wir können es eh nicht ändern. Wir wissen nicht, ob wir morgen noch leben oder nicht leben. Wir wissen nicht, wie lange wir leben. Aber uns die ganze Zeit die Dinge deswegen vorzuschieben und zu denken, ah, ich müsste mich eigentlich um was anderes kümmern. Ach Quatsch, kümmere dich doch um das, was, wo du wirklich vom Herzen her merkst und vom Bauchgefühl her merkst, das bringt mich jetzt weiter, dann könnte ich das und das, wenn ich das und das gelernt habe, könnte ich das und das vereinfachen. Geil, dann mach das. Dann hat es einen großen Nutzen für dich, ja. Absolut.
Ja, wenn man das machen will.
Ja, wenn man halt sagt, nee, ich will kein Songwriting machen, ich will auch nicht aufnehmen, ich will meine Technik üben. Ey, üb die Technik, go for it, let's go. Hol dir the Zen of Sweeping, den kriegt man nämlich 50% dazu, wenn man sich den Zen of Sweeping geholt hat. Oder hol dir den Ingwie-Kurs von Fabian. Oder den.
Und falls er keinen guten Sound hat, auch die Captures.
Ja, genau, direkt die Captures, das macht dich direkt besser.
Ultimativen Shred-Kurs vom Robin.
Oh Gott, nee. Den gibt's nicht.
Das heißt, da halt einfach die Zeit für nehmen, den Nutzen für nehmen, weil die Zeit, die haben wir alle. Ey, was sind 6 Wochen? 6 Wochen sind gar nichts. Sind fucking nichts.
Ja, du hast aber einen Alltag, da musst du das freischaufeln. Ja,
kenne ich mit Situationen wie Sport oder Schritte machen und so weiter und so fort. Klar. Aber ich glaube, wenn du kannst so viel rausholen, wenn du 6 Wochen lang dir 5 Tage die Woche eine halbe Stunde für ein Thema nimmst, kannst du so viel rausholen an Wissen und an Erfahrung.
Und noch eine Sache, letztendlich bist du dein eigener Herr über deine Zeit. Niemand schreibt dir vor, wie du deine Zeit zu organisieren hast. Das bist nur du.
Ja, okay,
du
vielleicht 8 Stunden, wo man in einem Betrieb sein muss. Ja, oder
natürlich,
so,
wenn du im Job bist, na klar, natürlich. Aber wie du deine Freizeit gestaltest, schreibt dir keiner vor. Ja. Und das kannst du dir selber aussuchen, da kann jeder erzählen, was er will. Und da muss man halt Prioritäten setzen. Ist halt so.
Und da ist halt auch eine Sache sehr wichtig, was ich auch hart lernen musste, beim Üben, sowie auch beim Song lernen oder auch bei anderen Sachen. Eine Sache, die die liebe Union und unsere Bundesregierung aktuell so ein bisschen nicht ganz sieht, ist nämlich, dass Quantität Qualität schlägt. Andersrum, sorry, ich verwechsel immer die immer, dass Qualität Quantität schlägt. Also nur mehr arbeiten heißt nicht, dass die Arbeit dadurch auch besser wird. Das heißt, nehmt euch eine halbe Stunde und seid in dieser halben Stunde fokussiert. Den Fehler habe ich nämlich früher zu oft gemacht, dass ich gesagt habe, boah, 3 Stunden am Tag setze ich mich mit dem Thema. Auf ja. Papier habe ich die 3 Stunden Zeit, also werde ich mich auch in diesen 3 Stunden mit dem Thema auseinandersetzen. Das mache ich immer noch ganz gerne, aber man wird schnell merken, nee, dann kommt man doch zu nichts. Das heißt, lieber eine halbe Stunde nehmen und die halt aber von der Qualität her sehr, sehr gut machen und nicht sich so aufzuzwingen. Ja, mehr ist da nicht mehr. Da ist dann...
Oh, da ist tatsächlich weniger mehr davon. Genau.
Nein, aber man kann das ja runterbrechen. Also wenn man jetzt wirklich wenig Zeit hat dafür und auch vielleicht keine halbe Stunde. Es ist egal, selbst wenn man sich 10 Minuten, 15 Minuten erstmal schon mal mit was beschäftigt und das regelmäßig macht, dann kommt das automatisch und dann hat man seinen Freiraum und dann wächst das quasi. Ja, also das ist auch etwas, was ich gerade so ein bisschen bei mir optimiere, muss ich ehrlich sagen.
Ist auch ein bisschen wie die Erwartungshaltung ist. Ich meine, investiere viel, also viel im Sinne von vernünftige Arbeitsweise in eine Sache und dann wächst du da natürlich. Aber wenn du jetzt... Es ist halt so, es ist einfach Logik, wenn du es so willst. Und da ist tatsächlich mehr einfach auch.
Aber die Frage ist halt auch wieder der Spaß. Wenn du es privat machst, dann denkst du dir vielleicht so, ich würde das gerne können.
Ja, genau, aber dann sind wir wieder bei dem Punkt, ich würde das gerne können, aber ich bin nicht bereit, dafür die Arbeit zu investieren. Da sind wir da wieder. Ne? Ja. Dann lass es. Ne? Keiner zwingt dich, aber beschwer dich nicht. Dann lerne ich weiter Technik. So, zack. Bei den Ausreden sind wir Menschen ja auch sehr gut. Ne? Also geht irgendwie alles, wenn man aber will.
Aber ich sag mal, Gewohnheit ist das Beste.
Ja, das ist so eine Routine.
So eine Art Muscle Memory für To-Dos.
Absolut, dass es quasi eine Routine wird. Von dem, was man da tut und auch was man für einen Weg für sich findet. Und dass man auch vielleicht dann auch einen Zeitraum hat, wo man sagt, okay, in diesem Zeitraum kümmere ich mich immer um die Sache oder um die Sache. Da gibt es ja auch so viele verschiedene Wege, so viele verschiedene Methoden, wie man sich organisieren kann. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen und alles. Klar. Da gibt es auch ganz viele, ich glaube, da funktioniert halt einfach viel ausprobieren. Schwierig ist halt beim kreativen Output dann letzten Endes auch noch ein Step, ist, dass du hast was geschrieben und dann musst du es auch irgendwie veröffentlichen oder raushauen. Und da auch für sich selber den Punkt zu finden, ich hau das jetzt raus, ich veröffentliche das jetzt auch. Ich glaube, da muss man sich selber manchmal ein bisschen zwingen, weil besser machen kann man es immer.
Ja, ja, logisch.
Aber das sind Probleme, mit denen man immer, ich glaube, wir haben mit Tom darüber gesprochen, als wir über Changeling gesprochen haben, wie schwierig ihm das fiel, auch mal zu sagen, okay, das ist jetzt der Punkt, wo ich das raushaue, weil gerade Perfektionismus, das ist einem so oft dann im Weg auch.
Das blockiert
so sehr. Man muss da auch ab einem gewissen Punkt sagen, es ist gut genug für meinen Standard. Es muss nicht gut genug für andere sein. Es muss gut genug für mich sein. Und das ist es jetzt. Also bringe ich das jetzt auch raus. Ich finde das jetzt gut, so wie es ist. Auch vielleicht mit den Ecken und den Kanten. Aber ich bringe es jetzt raus. Oder so mache ich es mit meinen YouTube-Videos zum Beispiel, dass ich mir auch sage, nee, an dem Tag soll ein Video rauskommen. Also ist es auch, natürlich könnte ich noch 1-2 extra Clips dafür filmen oder den Take, den ich da gemacht habe, nochmal neu machen und besser machen. Aber nein, ich will das Video heute rausbringen, also muss ich das jetzt so nehmen, wie es auch ist. Ja.
Nimm den Goldbarren. Irgendwann den glänzt der. Und wenn du weiter stell dir vor, du hast einen Goldbarren und polierst den. Der muss super schön, der muss einfach wunderhübsch aussehen. Du bist aber nie zufrieden. Und irgendwann polierst du jahrhundertelang. Und irgendwann ist er nicht mehr da. Ist einfach wegpoliert.
Krass, guter Vergleich, gutes Gleichnis.
Ist mir gerade so eingefallen.
Echt, ne? Irgendwann ist Ende. Das ist dir einfach so eingefallen? Das kannst du, das hast du jetzt gerade erfunden. Spontan.
Das habe ich jetzt erfunden, das habe ich nirgendwo gehört. Ich dachte, das wäre eher ein bisschen dumm, aber
nee, okay. Voll, das ist voll das gute Gleichnis. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauert, Gold wegzupolieren. Das wird schon ein bisschen dauern, aber ich verstehe, was du meinst. Irgendwann
geht ja um den Sinn.
Ja, irgendwann ist es weg und irgendwann ist auch der Spaß und die Freude daran weg, weil du halt so lange in deinem Perfektionismus von deinem kreativen Output hängen geblieben bist, dass du nicht mehr zufrieden mit dem Produkt bist und auch keine Freude mehr an dem Produkt hast. Ich glaube, wenn es dieser Moment ist, dass man stolz darauf ist, was man gerade gemacht hat.
Haus raus.
Und man auch weiß, okay, man könnte es noch besser machen, aber fuck it, haus raus. Sei stolz, was du
das Gute ist ja, du hast ja die Möglichkeit dann im Laufe der Zukunft wieder was Neues rauszubringen. Da bist du wieder ein Ticken besser. Genau. Und so wirst du immer weiter
dich entwickeln. Genau, du lernst
dann davon. Manchmal auch zum Negativen, ne? Vielleicht, dass man dann denkt, man beobachtet das ja auch bei Bands, ist auch Geschmackssache, die verändern sich dann auch und dann denkt man, der Weg, der gefällt mir jetzt nicht so. Kann natürlich auch passieren, aber am Ende mach und die Leute, die dich mögen, werden es schätzen. Ne?
Ein ehemaliger Kollege von mir, der auch nebenher noch Musikproduzent ist oder war, doch ist, ich weiß nicht, ob, ich glaube, er macht das noch, also für so kleine Bands und so, der hat mir zu mir mal gesagt, so wirklich, wenn du eine Songidee hast, nimm die auf und sobald du das aufgenommen hast, hau's raus. Ohne Wenn und Aber, nicht zu viel Zeit investieren, einfach raushauen. Das war seine Aussage jetzt auch als Musikproduzent. Ne, ich fand's irgendwie krass, weil ich glaube, ich könnte es nicht, weil ich auch dann so ein Qualitätsdingen hätte. Aber
ich glaube, es geht
vom Grund her hat er ja recht. Ne?
Ich glaube, viele Künstler würden auch gar nicht so groß dastehen, weil stell dir vor, die wären auch so perfektionistisch. Nimm mal so jemand wie Bach. Stell dir vor, der hätte an einer Etüde sein Leben verbracht, weil er gedacht hat, es ist nie gut genug. Wir hätten nie was von ihm erfahren. Wie schade das doch wäre. Ne?
Schreien. Ja, ja, ne? Immerhin. Und die Leute haben damals schon mal, Mozart hat wie viel tausend Stücke geschrieben in seiner Karriere. Ja. Und die haben ja wirklich nur rausgeballert wie sonst was. Also das war ja,
ein richtiger Content Creator.
Die mussten es ja nie spielen. Also die haben das auf Blatt Papier geschrieben und haben gesagt, so, raus damit. Und dadurch, dass es damals eben noch nicht so viel Musik gab, war das dann alles auch, also was für eine Zeit, ne? Du hast irgendeine,
ging direkt viral.
Du hast irgendeine Melodie geschrieben und es war direkt irgendwas Neues und Innovatives. So. Der Typ, der alle meine Entchen geschrieben hat und alle sich gedacht haben, fuck, ist das innovativ und neu. In der Zeit würde ich gerne leben. Nee, aber ja, ich habe ein ähnliches Beispiel auf der anderen Richtung. Mein bester Freund hat sich auch angefangen, mit Produktion auseinanderzusetzen. Macht das jetzt seit, glaube ich, 2 Jahren, hat aber noch nie was veröffentlicht und sitzt seit 2 Jahren gefühlt an denselben 2 Songs, weil er immer noch dann hier noch die Bassdrum noch ein bisschen anpassen möchte und hier die Kick und so weiter und so fort. Nicht mehr auch dann denke, Digga, raus. Er sagt zwar selber, ja, er möchte erst das einen gewissen Punkt haben, wo er dann auch von gelernt hat, dass er dann auch wirklich beim nächsten Prozess das besser machen kann. Aber auch da denke ich mir, schließ es ab. Oder er sagt dann auch zum Beispiel, er holt sich keine neuen Plugins und keine neuen Sounds, sondern er nutzt halt sehr die schlechten Sounds, die halt in dem Free-Programm mitgeliefert worden sind, weil er meint, wenn er es schafft, aus den schlechten Sounds was Gutes rausholen, dann ist er gut genug. Ja, aber ab einem gewissen Punkt wirst du halt aus den schlechten Sounds nicht mehr viel rausholen können. Da habe ich ihm auch mal sagen müssen, ey, du bist gut genug, dass du dir jetzt mal gönnen darfst, gute Sounds zu kaufen. Keine Angst, gönn dir das ruhig. Du bist vom Handwerk gut genug. Das heißt, ja, einfach auch manchmal den Moment finden, zu sagen, raushauen. Und
noch eine Sache. Ich erinnere mich, da haben wir mit Martin drüber gequatscht. Glaube ich zumindest, dass es ein Podcast war. Er hat dann auch irgendwie erzählt, ja, damals an meinem Album habe ich ständig rumgemischt. Und am Ende hat er die Mixe verglichen, die Monate auseinander waren. Und da war fast gar kein Unterschied. Das sind halt auch so Dinge. Du kannst die Sachen versuchen, besser zu spielen, sauberer zu spielen. Und am Ende hörst du es dir an und weißt wahrscheinlich noch nicht mal, was jetzt besser ist.
Ich glaub,
das ist der subjektive Eindruck oft
auch. Man muss sich selber den Druck machen, wenn du halt den finanziellen Druck nicht hast, dass du halt weißt, okay, wenn ich jetzt keine Platte rauskomme, kriege ich kein Geld, dann kann das sich natürlich alles ziehen. Ich glaube, man muss sich irgendwo selber einen Druck machen, eine Deadline setzen. Und ich habe das zum Beispiel mit dem Zen of Sweeping damals gemacht. Ich habe den Kurs finanziell nicht gebraucht, weil der Zen of Speedpicking sich gut genug verkauft hatte. Aber der Druck, den ich halt hatte, war, als ich dann beim Horst Keller, wo wir beide mal im VIP-Gitar-Interview waren, ich da offiziell gesagt habe, an dem Tag kommt der Zen of Sweeping raus und wusste, okay, jetzt habe ich das offiziell gemacht, jetzt muss der auch da rauskommen. So, dass man sich selber halt Deadlines irgendwie setzt, wo man sagt, okay, ich muss jetzt irgendwas Verbindliches machen und dann muss ich den raushauen, ganz egal, wie der ist, quasi. Ich meine, wir warten alle noch auf das nächste Martin-Album. Wir warten alle noch auf einen berühmten Amp von unserem guten Freund Thomas Blug. So,
das stimmt.
Man auch sich denken könnte, Thomas, ja, super Sache, aber hey, es reicht aber langsam mit Perfektion.
Hey, aber es gibt ja jetzt neue News, er ist ja jetzt, soweit ich weiß, in Produktion tatsächlich schon, ne?
Ich mag Thomas sehr. Thomas ist ein toller Typ, aber ich weiß nicht, ich kann mir bei Thomas auch gut vorstellen, dass die Sachen aus der Produktion kommen und er dann sagt, na hier, der eine Schalter.
Nee, da ist jetzt alles abgesegnet tatsächlich. Ah, okay. Es geht jetzt, also ich glaube, die ersten 10 oder 15 sind jetzt schon irgendwie draußen und kriegen jetzt noch ein paar Beta-Tester halt und dann wird geschaut. Mhm. Aber ich glaube, das nimmt jetzt langsam mal Kontur an.
Das ist jetzt was auch, wann wurde denn das erste Mal
angekündigt? Ja gut, andererseits, hey, der hat sein ganzes Vermögen da reingepasst und wenn das in die Hose geht, dann Game Over, ne? Deswegen, ich kann es gut verstehen.
Ja, das ist
aber auch da, sein Baby wie halt, du sagst, ne? Irgendwann trotzdem. Raus damit.
Ja, das ist sein Baby und das wird auch gut laufen. Das wird auch gut funktionieren. Ja. Ich glaube jetzt auch, der Thomas ist da auch, weiß da genug über den Thema und kennt sich halt selber auch, glaube ich, ganz gut.
Ey, und er hat auch seine Fanbase. Ja. Ne? Die Leute lieben das, was er macht, die unterstützen den. Und absolut. Das ist halt auch was Wichtiges. Das kannst du dir nicht kaufen.
Absolut, ne? Ja. Gute Jungs, was man auch nicht kaufen kann, ist eine Art und Weise, wie man diesen Podcast hier supporten kann. Und das kann man nämlich am besten über Mundpropaganda oder über eine nette 5-Sterne-Review auf iTunes und Spotify, weil ich würde sagen, wir nutzen das jetzt mal, um zum Ende zu kommen von dieser Podcast-Folge, machen unser Endplädoyer. Mein Endplädoyer an alle Zuhörer da draußen ist es, wenn die Briefe vom Finanzamt kommt, legt die nicht in eine Ecke, wo ihr sie vergesst, sondern öffnet diese und kümmert euch drum. Macht's nicht wie Justin. Nehmt sie alles wieder geklärt und alles gut, aber ich wollte es nur mal gesagt haben. Das Finanzamt,
ist nicht mit zu spaßen.
Das ist nicht mit zu spaßen. Aber hey, auf der anderen Seite ist es auch gut zu wissen, auch wenn man es mal verbockt hat, also das fand ich cool, auch wenn man es verbockt hat, jeder auf diesem Weg, sei es der Bankangestellte, der sich dann um das Freimachen meines Kontos kümmern musste oder die Person beim Finanzamt, wir haben alle gesagt, ey, alles easy, passiert jedem mal, das haben wir hier oft, das ist Daily Business. Ja. Und die sind auch froh, glaube ich, wenn sie jemanden haben, der hingeht und sagt, ey,
die sich melden,
die sagen, ich habe Mist gebaut, tut mir mega leid, meine Schuld, ich kümmere mich drum, die sich auch direkt drum kümmern, weil ein Freund von mir, der bei der Bank gearbeitet hat früher, der hat mir dann gesagt, ey, es gibt so viele, die versuchen dann noch irgendwie das umzudrehen und die Schuld dem Finanzamt zu geben oder der Bank zu geben und die Schuld nicht in sich selber sehen und dann versuchen da noch mehr rauszuholen und sehr opportunistisch arbeiten und es gibt auch Menschen, hat er erzählt, die von gefändeten Konten leben. Also die haben alle nur, du kriegst halt wohl irgendein Zusatzkonto, wo du halt eine gewisse Summe im Monat bekommst, die darfst du nutzen quasi und die leben dann halt davon und der Rest machen sie schwarz und mit so Geschichten müssen die sich dann auch herumschlagen.
Ach du Scheiße, okay.
Also, wie gesagt, das fand ich cool, dass mir alle gesagt haben, hey, easy, weil ich bin natürlich an dem Morgen, bin ich aufgewacht und hatte das beschissenste Gefühl überhaupt gehabt, so, aber dass alle gesagt haben, alles easy, cool, dass du dich meldest, danke, dass du dich drum kümmerst, scheint ein cooler Dude zu sein, easy peasy. Ja, in diesem Sinne, kümmert euch um eure Steuer, schreibt Songs, seid kreativ, vergesst das Handwerk nicht, was gibt's noch zu sagen, guckt bei uns im Discord vorbei, macht bei unserer Umfrage mit.
Wichtig, die Umfrage ist wichtig.
Danke dir, Fabian Robin, fürs Podcast und danke allen Zuhörern da draußen fürs Zuhören. Wir wünschen euch viel Spaß beim Üben. Auf Wiedersehen.
Macht's gut. Tschüss.
Ja, wieder.